Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur 84. Sitzung des Verkehrsausschusses, einer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines 10. Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes auf Bundestagsdrucksache 20-127-73 recht herzlich begrüßen. Zu unserer Anhörung darf ich die folgenden Sachverständigen und Auskunftspersonen recht herzlich hier im Saal begrüßen. Wir fangen an bei Frau Leonhardt. Frau Leonhardt, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmen BDO. Herzlich willkommen. Dann darf ich begrüßen Herrn Jan Görnemann, Geschäftsführer des Bundesverbandes Schienennahverkehr. Ich darf begrüßen Herrn Alexander Kaas Elias vom Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende und Gut, dann machen wir erstmal weiter beim Herrn Kiel Diragon für die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände, Herrn Dr. Knierim, Referent Verkehrspolitik und Projekte bei der Allianz pro Schiene, den habe ich aber schon gesehen. Ich meine, Herrn Elias habe ich draußen auch gesehen, aber egal. Dann hatten wir schon Frau Leonhardt begrüßt, dann Herrn Pippert, Gewerkschaftssekretär für Grundsatzpolitik Unternehmensbestimmung der EVG. Und da ist auch der Herr Elias, herzlich willkommen. Herrn Marc-Philipp Waschke, Referent Verkehrspolitik beim ACE Auto Club Europa. Und ich darf einen alten Bekannten noch begrüßen, Herrn Oliver Wittke, Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, der ja auch mal Mitglied dieses Ausschusses war. Ich möchte denjenigen von Ihnen, die schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben, dafür herzlich danken. Diese wurden als Ausschussdrucksache 2015-297 verteilt. Die Anhörung soll nach folgendem Verfahren stattfinden. Das kann ich Ihnen leider jetzt nicht ersparen, das Ganze hier vorzutragen. Es sind zwei Frage- und Antwortrunden vorgesehen. In jeder Fragerunde können die Ausschussmitglieder bis zu zwei Auskunftspersonen befragen. Richten Sie Ihre Fragen an eine Person, erhält diese dann maximal 8 Minuten Antwortzeit. Befragen Sie zwei, logischerweise bekommt dann jede Person nur 4 Minuten maximale Antwortzeit. Wie viele Fragen dabei jeweils gestellt werden, ist unerheblich. Ich bitte die Ausschussmitglieder, eine Redezeit von maximal 3 Minuten für ihren Beitrag einzuhalten. Nach der Fragestunde schließt sich die Antwortrunde an. Ich bitte die Auskunftspersonen, die sich alle an Sie gerichteten Fragen zu notieren und dann in einer Antwortrunde en bloc zu beantworten. Wie viel Redezeit Ihnen dafür insgesamt dann zur Verfügung steht, wird Ihnen vorher von mir dann auch nochmal angekündigt. Und Sie können auch dann, wenn Sie das Wort haben, die Ihnen noch verbleibende Redezeit auf dem Saalmonitor sehen, dort wird sie angezeigt. Wir haben circa 2 Stunden Zeit für die Anhörung. Die Anhörung wird live vom Parlamentsfernsehen im Internet übertragen und wie üblich wird von der Anhörung ein Wortprotokoll erstellt und im Internet veröffentlicht. Soweit die Formalien. Gibt es dazu von Ihnen noch Fragen? Nicht der Fall. Dann können wir in die erste Fragerunde einsteigen. Und zunächst einmal hat der Kollege Kröber für die SPD-Fraktion das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte zuerst eine Frage an den Kollegen Pippert von der EVG. Was sind aus Ihrer Sicht die besonderen Erfolge des Deutschland-Tickets und was sollte vielleicht auch noch in Zukunft daran verbessert werden? Meine zweite Frage würde ich an den Kollegen Waschke geben. Und da wir haben in der Diskussion immer wieder die Frage, was bringt denn das Ticket für den ländlichen Raum? erreicht das da überhaupt die Menschen? Macht das Sinn? Die müssen ja sowieso mit dem Auto fahren. Da würde mich mal interessieren, wie sehen Sie da die Zusammenhänge und was könnte man vielleicht noch an der Stelle verbessern oder was muss man besonders beachten, wenn man auch Autofahrerinnen und Autofahrer im ländlichen Raum dazu bringen will, den öffentlichen Verkehr zu nutzen? Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion gebe ich dem Kollegen Dorn das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an Frau Leonhardt und die Herren Sachverständigen, dass Sie heute da sind und über dieses wichtige Thema mit uns reden wollen. Also als ich mir die ganzen Stellungnahmen, für die ich mich auch bedanke, durchgelesen habe, sind mir ein paar Punkte aufgefallen, nämlich es wurde durchgängig die Unsicherheit zur Finanzierung des Tickets für die Zukunft bemängelt, auch die späte Umsetzung ein Jahr, nachdem der Bundeskanzler das mit dem Ministerpräsidenten vereinbart hatte. Der Zwangskredit mit 350 Millionen wird durchgängig im kommenden Jahr bemängelt. Auch, dass natürlich ab 26 kein Geld des Bundes mehr vorgesehen ist für das Ticket. Das heißt, der Finanzminister beendet das Projekt damit. Auch damit fehlt Planungssicherheit. Und deshalb jetzt meine in der ersten Runde meine Fragen zunächst an Herrn Görnemann. Wie bewerten Sie denn grundsätzlich diesen Gesetzentwurf und welche Konsequenzen erwarten Sie, vor allem finanziell für die Aufgabenträger des SPNV? Wird es zu Abbestellungen kommen? Man hört es ja immer wieder. Und wie die Unsicherheit durch den Zwangskredit von 350 Millionen, also wie wird sich das auf Ihre Mitgliedsunternehmen auswirken? Die zweite Frage geht an den Kollegen Wittke. Wie die fehlende Finanzierungssicherheit 26 fortfolgende sich für den Verband, den Sie ja konkret vertreten, auswirkt. Wie müssen Sie, werden Sie da planen, wenn Sie sich jetzt auf dieses Ticket einlassen und da ja auch Ihre Ticketstruktur drauf auslegen und jetzt eben in den Haushalt reinschauen und sehen, es wird 26 fortfolgende vom Bund kein Geld mehr eingeplant für dieses Projekt und b, im kommenden Jahr werden 350 Millionen erstmal nicht ausbezahlt, sondern frühestens dann in 26. Wie kommen Sie da über die Runden? Dankeschön.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Gelper das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von unserer Seite aus vielen Dank an die Anzuhörenden für die umfangreichen Stellungnahmen und für die Zeit, die Sie hier heute investieren. Der vorliegende Gesetzentwurf, das wissen wir, konnte man ja auch lesen, der stellt die sogenannte Überjährigkeit für Mittel, für Ausgabenreste aus 23 eben fürs Jahr 25 her. Und das ist, glaube ich, erstmal vollkommen richtig. Da haben wir auch schon als Parlament ein paar Tage, ein paar Monate darauf gewartet. Und trotzdem gibt es so Punkte im Gesetzentwurf, die aus bündnisgrüner Perspektive im Gesetzentwurf fehlen. Einer ist schon adressiert worden, nämlich die Fortführung des Tickets über das Jahr 25 hinaus. Und daraus folgen dann einige Fragen. Wiewohl ich vielleicht ergänzend noch sagen möchte, dass zumindest auf Länderseite die Verkehrsministerkonferenz ja jetzt sich positioniert hat, dass das Ticket fortgeführt werden soll. Und umso wichtiger ist jetzt vielleicht auch ist, dass der Bund am besten mittels eines Gesetzes eben auch ein solches Signal sendet. In dem Kontext gibt es verschiedene Fragestellungen. Ich möchte mit einer an Dr. Bernhard Kniegriem von der Allianz pro Schiene beginnen. Und zwar, die eine Seite ist ja die Perspektive auf das Ticket, dass wir das grundsätzlich haben. Aber es gibt natürlich noch weitere, nämlich, dass viele Menschen dieses Ticket auch annehmen. Auch das führt ja zu einer Stabilisierung. Umso mehr Leute da mitmachen, umso finanziell stabiler ist es. Deswegen die Frage, in Ihrer Stellungnahme haben Sie auf die Notwendigkeit von besonderen Angeboten für spezifische Gruppen, zum Beispiel Menschen mit geringem Einkommen oder explizit auch Familien, aufmerksam gemacht. Nun haben wir als Bundestag zum Beispiel das Thema Familie ja auch selber schon in einen Beschluss gegossen. Und daher die Frage, welche Angebotsweiterentwicklung beim Deutschlandticket halten Sie auch nach der oder neben der Thematik Preiserhöhung für 25 für notwendig, für sinnvoll, um eben langfristig das Ticket auch für mehr Menschen zugänglich zu machen. Und dann die Frage nach der Fortführung des Deutschland-Tickets. Da würde ich an Oliver Wittke vom VRR eine Frage richten. Und zwar, Sie haben ja vor allem die Perspektive von Verkehrsunternehmen, Umweltverbänden, Gewerkschaften, Verbraucherinnen. Und da in Ihrer Stellungnahme haben Sie das, die Änderung des Regionalisierungsgesetzes grundsätzlich begrüßt und adressieren, so wie ich auch gerade, die fehlende Zukunftsperspektive. Und deswegen vielleicht legen Sie noch mal dar, was das denn für Vorteile hätte, wenn der Bund neben dem, was die Verkehrsministerkonferenz schon geäußert hat, sich mit einem Gesetzentwurf oder mit einem Gesetz vielmehr klar positioniert. Gibt es dann konkret Vorteile auf der Seite zum Beispiel der Verkehrsverbünde, Verbände? Und kann das auch die mögliche Effizienzen heben? Also kann es dazu führen, dass die Verkehrsverbünde, die Verkehrsunternehmen sagen, okay, wenn das Deutschlandticket langfristig besteht, dann machen wir das und das und das und das führt zu dem und dem und dem. Das würde ich gerne von Ihnen mal hören.
Vielen Dank, Herr Kollege Wiele, für die AfD.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Stellungnahmen, die uns zugesandt wurden. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir heute eine Diskussion führen zwischen Mitgliedern des Verkehrsausschusses und ganz überwiegend Interessenvertretern, wohl legitimiert. Aber es ist auf der anderen Seite so, und das sehe ich jetzt auch als Haushaltspolitiker, dass es wichtig ist, auch einen allgemeinen Rahmen im Blick zu haben. Dafür möchte ich jetzt gerne eingehend ein paar Worte sagen. Es wird ja an vielen Stellen gefordert, einerseits günstigere Tarife anzubieten und andererseits Angebote auszuweiten. Und in der Kombination halte ich das für schlicht und einfach unrealistisch. Die konjunkturelle Lage des Landes ist nicht so, dass man nochmal Reserven im finanziellen Bereich hat. Es ist vielmehr so, dass auch Subventionen, die ausgeteilt werden, eben in Konkurrenz zur Instandhaltung der Infrastruktur beispielsweise treten. Und da muss man halt sagen, das Schienennetz kann man an manchen Stellen gar nicht mehr wirklich als Netz betrachten. Und auch Straßen und Brücken, ja, Stichwort Carola-Brücke, kommen ins Bröseln. Wir haben Krisen selbst gemacht, auch Energiekrise. Pflegeversicherung ist gerade ein Thema. Migration, ich brauche sie gar nicht alle zu erwähnen. Ich glaube, es ist klar, Geld ist knapp geworden. Noch knapper als vorher. Und meine Fraktion, die AfD-Fraktion, ringt um auch einen ausgeglichenen Haushalt. Und in dem Rahmen ist mir das dann auch sehr bewusst, dass viele öffentliche Nahverkehrsunternehmen und ihre Träger von den Herausforderungen des Deutschlandtickets überrascht wurden. Uns von der AfD war immer klar, dass dieser Preis 49 Euro eben nicht von der Wirtschaftlichkeit getragen wurde und nicht auskömmlich sein wird, was sich jetzt zu bewahrheiten scheint. Jetzt meine beiden Fragen. Zum einen an den Herrn Görnemann. Und zwar geht es darum, mit der Einführung des Deutschlandtickets wurde seitens des Bundesverkehrsministeriums immer wieder verkündet, dass sich auch die undurchsichtige Bestellerstruktur reformieren soll, also Verbünde zusammengelegt werden, deren Aufgaben reduziert werden können. Diese Strukturen sind allerdings Ländersache. Nur an mein Ohr ist bis jetzt überhaupt nichts gedrungen, ob es jetzt tatsächlich großflächige Zusammenlegungen gibt, ob noch Einsparpotenziale gehoben werden können bei den Bestellerorganisationen. Deshalb möchte ich Sie fragen, warum ist es bis jetzt aus Ihrer Sicht nicht zu einer Flur- und Aufgabenbereinigung bei den Verbünden gekommen? Und zweite und letzte Frage, die ich jetzt stellen will an die Frau Leonhardt. Neben der tariflichen Umgestaltung zum Deutschlandticket sind ja viele öffentliche Nahverkehrsunternehmen auch dabei, ihre Flotten auf batterieelektrische, also Elektrobusse umzurüsten. Erkennen Sie einen zusätzlichen wirtschaftlichen Druck auf die Omnibusunternehmen bei Ausschreibungen, jetzt sich des Risikos der Anschaffung von Elektrobusflotten auszusetzen? Und wie hoch ist nach Ihrer Erfahrung der betriebliche Mehraufwand bei einem Austausch der Dieselbusflotte durch Elektrobusse? Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Kollege Abel, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und ein ganz großes Dankeschön an die Sachverständigen, deren Stellungnahmen ich mit großem Interesse gelesen habe. Das Deutschland-Ticket hat sehr viel im Bereich ÖPNV in Bewegung gebracht. Die Verkaufszahlen zeigen, es wird angenommen. Aber immer wenn Dinge in Bewegung geraten, ist natürlich auch ein Kraftakt von allen Beteiligten gefordert. Von Bund, von Ländern, aber auch von den Aufgabenträgern, Verkehrsträgern, die das dann tatsächlich anwenden müssen. Die 10. Änderung des Regionalisierungsgesetzes, mit der wir uns gerade befassen, befasst sich ja zum großen Teil mit der Überjährigkeit der Mittel. Und in den Gesprächen, die ich in den letzten Monaten geführt habe, ist immer wieder durchgekommen, wie wichtig es ist, dass diese Überjährigkeit schnell beschlossen wird, damit Planungssicherheit da ist, damit kalkuliert werden kann, damit Verkehre nicht abbestellt werden und auch wirklich niemand aus dem Deutschland-Ticket aussteigt. Frau Leonhardt, Sie vertreten die deutsche Busbranche, die gerade im ländlichen Raum ja einen Großteil des ÖPNVs abwickelt. Können Sie sich schildern, wie wichtig diese zeitliche Dimension ist, beziehungsweise was die Folgen wären, wenn sich der Beschluss der Überjährigkeit noch weiter hinziehen würde? Eine weitere Frage hätte ich an Dr. Knierim von der Allianz pro Schiene. Sie kritisieren in Ihrer Stellungnahme ja die andauernde Diskussion über die Finanzierung des Tickets, die auch aus den Ländern kommt, wo von Seiten der Politik das Ticket öffentlich in Frage gestellt wird. Sie sind aber gleichzeitig dagegen, dass die Mittel, die für das Deutschland-Ticket oder Sie sind gegen das Verbot, dass die Mittel, die eigentlich für das Deutschland-Ticket reserviert sind, auch für andere Bereiche, für andere Tarifangebote abgedeckt werden können. Sehen Sie es nicht als den Ursprung des Problems, dass die Länder schon heute Mittel, die eigentlich für das Deutschland-Ticket gedacht waren, dafür nutzen können, um andere Tarifangebote zu finanzieren, um danach dann die Finanzierung des Deutschland-Tickets in Frage zu stellen? Das wäre meine Frage noch. Vielen Dank.
Dankeschön. Und der Kollege Rixinger.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen auch für ihre Stellungnahmen. Ich will nur kurz bemerken, dass ja die meisten Stellungnahmen eine Finanzierungssicherheit für das Deutschlandticket einfordern, auch über das Jahr 2025 hinaus, um praktisch eine wichtige verkehrspolitische Maßnahme auch haushalterisch, finanziell abzusichern. Und der zweite Punkt, dass es überwiegend Kritik gibt, dass es eine de facto Kürzung der Regionalisierungsmittel gibt durch den Rückbehalt von 350 Millionen, möchte darauf hinweisen, dass wir selber davon ausgehen, dass in der Tat ein massiver Ausbau des ÖPNV, der ja notwendig ist, mit diesem Ansatz praktisch bei den Regionalisierungsmitteln nicht zu machen ist und der weit hinter dem zurückbleibt, was eigentlich notwendig ist und wir deshalb auch eine deutliche Erhöhung beantragt haben. Meine Fragen, zwei Fragen richten sich an den Herrn Kass Elias. Die erste Frage wäre, welche Maßnahmen sieht das Bündnis sozialverträgliche Mobilitätswende, um die öffentliche Mobilität für alle zu ermöglichen, also Sozialticket, Barrierefreiheit, Ausbau und Modernisierungspakt, von dem wir ja auch nichts mehr gehört haben hier. Und was braucht es für die dauerhafte Sicherung des Deutschlandtickets? Herr lacht, gell?
Vielen Dank. So, dann können wir einsteigen in die Beantwortung der Fragen. Zunächst gebe ich Herrn Görnemann das Wort für maximal 8 Minuten.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Ausschussmitglieder, liebe Bundestagsabgeordnete, vielen Dank für die Einladung, für die Fragen. Erstmal stellen wir auch als Bundesverband Schienennahverkehr im Auftrag der Länder und der Aufgabenträger fest, dass sie grundsätzlich das Interesse haben, dass wir uns mit dem Deutschlandticket befassen, dass wir uns mit den Regionalisierungsmitteln befassen, dass wir auf einem guten Weg sind, ein wirklich hervorragendes, zukunftsweisendes Angebot geschaffen zu haben. Und dass wir darüber jetzt sprechen, wie wir es ausgestalten in die Zukunft und wie wir es nach vorne bringen. Dabei ist natürlich für alle Verkehrsunternehmen wie auch für die Aufgabenträger in den Ländern die Unsicherheit der Finanzierung immer das A und O. Wir haben einen Run auf das Deutschlandticket gehabt, das darf man, glaube ich, sagen, bei jetzt ca. 12 Millionen Nutzenden. Wir wollen aber natürlich mehr Nutzer finden. Wir sehen insbesondere gerade im Jobticket, also im Beieinander der Arbeitnehmervertreter und der Unternehmen, einen weiter sehr, sehr, sehr großen Hebel. den gehen die Unternehmen, den gehen in der Regel aber auch die Betriebsräte und die Arbeitnehmervertreter nicht ein, wenn wir über Zeiträume von Monaten oder vielleicht von 1,5 Jahren reden. Wir sind davon überzeugt, insgesamt davon überzeugt, dass wir damit einen nochmal wirklich wahren Hebel der Nutzenden, wenn nicht eine Verdoppelung der Zahlen, damit auch herbekommen. Damit geht insbesondere ein unglaublicher Aufwand bei unseren Mitgliedern, bei den Verkehrsunternehmen, was wirklich Ticketmanagement, Cashmanagement und all diese Themen einhergeht, einher. Also unsere Bitte, unsere eindringliche Bitte ist in der Tat, alles dafür zu tun, immer auch auf den Augenmerk zu haben, die Nutzendenzahlen des Deutschlandtickets wesentlich noch mal zu erhöhen und diese Nutzendenzahl wirklich nachhaltig zu binden. Und das bekommt man eben über Verträge, egal ob man sie mit Unternehmen, mit Firmen, mit Arbeitgebern oder eben mit Semestertickets beispielsweise, mit den Unis, wie es jetzt schon im großen Stil gelungen ist, damit bekommt man das hin. Eine solche Langfristigkeit brauchen wir genauso dann auch im Schienenpersonennahverkehr, denn Sie wissen, dass wir im Schienenpersonennahverkehr Verträge haben, die lange Laufzeiten haben. Und diese langen Laufzeiten sind wieder nötig, um Investitionen, um entsprechende Mitarbeiter zu rekrutieren und dies auch abzusichern. Diese kurze Laufzeit, über die wir derzeit beim Deutschlandticket reden, divergiert mit den langen Laufzeiten der Verkehrsverträge des Schienenpersonennahverkehrs in den Ländern. Und damit steht eine Unsicherheit sogar schon in der Mittelfristplanung der Unternehmen immer einher. Die Unternehmen, sind auch als gesetzlich verpflichtet, 5-Jahresplanungen zu machen. Da stehen Fragezeichen. Da stehen heute wirklich auch Unsicherheiten, welche Einnahmen, auf welchen Grundlagen sollen wir Nutzerfinanzierung kalkulieren, wenn dort entsprechende Themen nicht klar sind. Das schafft eine große Unruhe. Das schafft am Ende auch Fragezeichen, wer bewirbt sich auf Verträge von Schienenpersonennahverkehren in Deutschland, die in der Regel als sehr attraktiv natürlich gelten, weil wir entsprechende Erfolge dort wirklich auch in der Zunahme der Reisendenzahlen in den letzten Jahren auch hingebracht haben. Eine Zweckentfremdung. Ich habe jetzt gerade mehrere Begriffe und Wörter geholt. Ich finde schon den Begriff Zweckentfremdung eigentlich am deutlichsten. Sie haben es zum Teil auch anders umschrieben. Lassen Sie mich das so sagen. Ein Deutschlandticket, eine Tarifmaßnahme ist ein Punkt, um letztlich Regionalisierungsmittel anzuwenden, um etwas für den Schienenpersonennahverkehr zu tun. Planungen, Leitstellen, Infrastruktur für Schienenpersonennahverkehr, letztlich aber auch effizient neu aufgestellter Schienenpersonennahverkehr, wie wir es beispielsweise mit neuen S-Bahn-Systemen in den letzten Jahren in Deutschland geschafft haben, Stichwort Karlsruhe, Stichwort Hannover, künftig auch im Saarland, sind alles Themen, die letztlich dem Schienenpersonennahverkehr dienen und dem Erfolg des Schienenpersonennahverkehrs. Und das sind Regionalisierungsmittel, hervorragende finanzielle Mittel, um diese Themen auch auf die Beine zu stellen. Und da kann vielleicht der ein oder andere Jurist eine Zweckentfremdung sehen. Wir wollen deutlich sagen, nein, das sind keine Zweckentfremdungen, auch flankierende Maßnahmen, die in irgendeiner Form einzahlen, dass Menschen am Ende Busse und Bahnen nutzen und damit auch ein besseres Angebot bekommen. Und das ist am Ende auch Infrastruktur, das sind am Ende auch Themen zur Organisation, zur Effizienzsteigerung, zahlen damit ein. Und da wollen wir wirklich deutlich noch mal machen, dass sich die Länder dem sehr wohl bewusst sind und dass sich die Länder auch der Verantwortung bewusst sind. Da haben sie schließlich auch mit der Bahnreform die Verantwortung übernommen, diese Mittel da auch entsprechend einzusetzen. Antworte ich auch auf die Frage des AfD-Abgeordneten gleich mit von der Redezeit, Herr Vorsitzender? Ist so, ja. Danke für die Regiefrage. Okay. Sie müssen unterscheiden zwischen Aufgabenträgern und Verbünde. Verkehrsverbünde sind Zusammenschlüsse, um entsprechende Tarifstrukturen zu vereinheitlichen und ein gemeinsames Angebot zu bringen. In einigen Ländern sind das gleiche Strukturen, manchmal aber auch nur von außen, indem die einen als Zweckverband organisiert sind und die andere als Verkehrsverbund. Meine Aufgabe ist es hier, die Aufgabenträger der Länder zu vertreten. Und die Aufgabenträger der Länder sind in der Regel von den Länderministerien oder aber von den Länderstrukturen gebildet worden. Es sei denn, das ÖPNV-Gesetz der Länder sagt was anderes, dann haben sich Zweckverbände von den Kreisen her organisiert. Das ist aber eine klare Organisation der Verantwortung für den Verkehr und hat nichts mit Tarifmaßnahmen zu tun.
Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt das Wort Herrn Elias. Auch maximal. Kas Elias, auch maximal für 8 Minuten.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, werte Abgeordnete, sehr geehrte Gäste hier und im Stream. Wenn ich mir kurz erlauben darf, das Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende vorzustellen. Wir sind ein Zusammenschluss aus Gewerkschaften, dem DGB, der IG Metall, Verdi, Sozialwohlfahrtsverbänden, der Arbeiterwohlfahrt, des Sozialverbandes Deutschlands, des VDK, sowie von Umwelt- und Verkehrsverbänden wie dem BUND, den NABU und dem Ökologischen Verkehrsclub Deutschland, den ich hier auch persönlich heute vertrete, und der Evangelischen Kirche, um zusammen die Transformation der Mobilität in Deutschland zu unterstützen. Nun zu Ihren Fragen, Herr Rixinger. Das Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende sieht im Deutschlandticket einen Gamechanger für die Mobilitätswende. Und im Vorfeld der Sonderverkehrsministerkonferenz am 23.09. hat das Bündnis von Bund und Ländern nochmal die Preisstabilität für das Deutschlandticket, die Ergänzung durch eine bundesweit einheitliche Sozialticketregelung und die Finanzabsicherung 2025 und auch mindestens 2026 gefordert. Der Preis für das Deutschlandticket wurde nun entgegen der Forderung des Bündnisses von der Sonderverkehrsministerkonferenz erhöht und eine bundesweit einheitliche Regelung für das Sozialticket steht leider noch aus. Das wird jetzt auch mit der Novelle des Regionalisierungsgesetzes nur bedingt gelöst, indem die Finanzierung des Deutschlandtickets zumindest bis 2025 geregelt werden soll. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber das reicht leider noch nicht aus. Das Bündnis sieht die Notwendigkeit, bereits jetzt mindestens für das Jahr 2026 die Finanzierung abzusichern. Und damit das Deutschlandticket nicht nur eine kurze Episode in der Geschichte unseres Landes ist, sondern eine dauerhafte sich etablieren kann. Um den weiteren Erfolg des Deutschlandtickets zu gewährleisten und auch weitere Potenziale zu heben, sieht das Bündnis allerdings auch Ergänzungen für notwendig. Der aktuelle Preis von 49 Euro ist heute schon für Familien, Kinder, Jugendliche sowie Menschen mit geringem und keinem Einkommen zu teuer. Daher sollten Mitnahmemöglichkeiten für Kinder schnell geschaffen werden, als auch das Sozialticket bundesweit geregelt werden. Einige Bundesländer haben Sozialtickets bereits umgesetzt oder zugesagt, aber es fehlt nach wie vor eine bundesweit einheitliche Lösung, wie das angegangen werden kann. Und zudem fordert das Bündnis auch, dass Tickets auf sämtlichen Vertriebswegen und ohne Bonitätsprüfung erworben können, was ja auch noch nicht überall gewährleistet ist. Zusätzlich fordern wir, muss langfristig in den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr investiert werden, um ein hochwertiges Angebot zu sichern. Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für einen zukunftsfähigen und barrierefreien ÖPNV, wie es das Personenbeförderungsgesetz eigentlich schon seit 2026 vorsieht, sowie die Sicherstellung des Deutschlandtickets über das Jahr 2025 hinaus, sind für uns essentiell. Das Bündnis drängt daher auf ein gesamtheitliches Konzept. Neben umfassenden Finanzierungszusagen von Bund und Ländern braucht es auch dringend den Ausbau- und Modernisierungspakt für massive Investitionen in ein flächendeckendes und barrierefreies Angebot im ländlichen Raum und in den Städten. Dazu gehört neben dem Ausbau und die Instandhaltung von Fahrzeugen und Infrastruktur wie die umfassende Verbesserung für die Situation, auch die umfassende Verbesserung der Situation der Beschäftigten. Damit kann der Sektor für Nachwuchskräfte attraktiver werden, denn nur mit ausreichend Personal und einem Ausbau des Angebotes kann der Nah- und Regionalverkehr auch die steigenden Fahrgastzahlen zuverlässig und in hoher Qualität zur Verfügung stellen. Ich erinnere ja daran, dass auch im Koalitionsvertrag unter anderem drinsteht, die Zahl der Fahrgäste im ÖPNV und SPNV stark zu erhöhen. Und auch die Verkehrsministerkonferenz selber hat sich, glaube ich, 2016 schon das Ziel gesetzt, die Fahrgastzahlen im ÖPNV und SPNV zu erhöhen. Und bezahlbare und langfristig verlässliche Mobilität gehören für das Bündnis zur Daseinsvorsorge. Diese darf nicht an Stadt-, Kreis- und Ländergrenzen enden. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann darf ich jetzt Herrn Dr. Knierim das Wort geben, auch maximal für 8 Minuten.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Einladung an den Ausschuss. Ja, zu der Frage von Herrn Gelbhaar, wie sich das Deutschlandticket weiterentwickeln sollte oder wie wir es weiterentwickeln sollten. Also wir würden uns ebenfalls sehr wünschen, dass es ein Sozialticket gibt für Menschen mit geringem Einkommen. Denn schon die heutigen 49 Euro und erst recht die kommenden 58 Euro sind auch schon jetzt für viele Menschen zu viel. Und auch diesen Menschen wollen wir natürlich Mobilität ermöglichen. Und auch da würden wir uns, da stimme ich Herrn Kaas-Elias völlig zu, eine Bundeseinheit Regelung wünschen, dass da eben nicht wieder ein Wildwuchs entsteht, dass jedes Bundesland oder sogar eigene einzelne Verbünde da unterschiedliche Regelungen haben. Also das wäre das erste Wichtige, ein Sozialticket. Das zweite, was wir uns sehr wünschen würden, wäre eine Stärkung der Firmentickets oder Jobtickets, dass man insgesamt mehr Unternehmen dafür gewinnt. Und das hätte aus unserer Sicht mehrere Vorteile. Zum einen würde man Pendlerwege stärker auf den öffentlichen Verkehr verlagern, aber es würde auch einen erheblichen Beitrag dazu leisten, die Finanzierung für das Deutschlandticket zu verstetigen, sodass wir eben irgendwann dann nicht mehr in dem Maße mit jedem Haushalt darüber sprechen müssten, wie das ausgeglichen werden müsste, weil wir eben andere Finanzierungsquellen erschließen. Und was durchaus denkbar wäre, wäre, dass die öffentliche Hand ein Vorreiter sein könnte, dass sie zum Beispiel an allen Angestellten im öffentlichen Dienst ein Deutschlandticket standardmäßig geben könnte, sodass andere Unternehmen dann eben auch sehen, das geht, das ist was, was Arbeitgeber attraktiv macht und das machen wir auch. Und damit ja, hätten wir die Finanzierung zu einem Teil schon gesichert. Eine weitere Sache, die wir für sehr sinnvoll halten, wäre ein vergünstigtes Jahresticket. Im Moment ist ja immer beim Deutschlandticket die monatliche Kündbarkeit. Aber wenn man jetzt sagen würde, man schafft ein vergünstigtes Jahresticket, dann könnte das Aufwand auf Seiten der verkaufenden Unternehmen sparen, weil sie eben nicht ständig Abbestellungen und Neubestellungen haben. Und es ermöglicht eben daneben auch eine höhere Planbarkeit der Einnahmen, weil eben weniger Volatilität ist, dass dauernd Leute das Abbestellen neu bestellen. Und das rechtfertigt dann umgekehrt ein günstigeres Angebot. Und ja, das würde vielleicht gerade in der Situation mit der Preissteigerung jetzt dazu helfen, dass man mehr Leute in dem Angebot drin behalten könnte, die sonst vielleicht bei den 58 Euro jetzt uns abhanden kommen würden. Ja, und die vierte Sache, das war auch eben schon bei Herrn Kaas-Elias angeklungen, das sehen wir auch so ähnlich mit der Familienmitnahme. Denn momentan ist das Problem, dass wenn man ein Deutschlandticket hat und jetzt zum Beispiel am Wochenende oder im Freizeitverkehr mit Kindern reist, dass man sich dann eben doch wieder mit den Tarifsystemen befassen muss und die richtigen Tickets für die Kinder lösen muss, was je nach Verbund, je nach Stadt auch wieder sehr unterschiedlich ist. Und gerade wenn man die Umfragen sieht zum Deutschlandticket, dann ist ja eben eines der großen Vorteile, dass viele Leute sehen, dass sie sagen, ist es sehr einfach. Ich muss mich eben nicht mit den ganzen unterschiedlichen Tarifsystemen befassen. Und genau dieser Vorteil geht eben wieder verloren, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, wenn ich mit der Familie unterwegs bin. Und eine Folge davon ist, dass dann eben Freizeitfahrten doch wieder stärker mit dem Auto durchgeführt werden. Und um eben dann auch diese Fahrten auf den öffentlichen Verkehr zu verlagern, ja, würden wir uns wünschen, dass es eine Funktion eines Umwelttickets gibt. Das ist ja was, was es in vielen Verkehrsverbünden auch heute schon gibt und was die Verbünde aus sehr gutem Grund eingeführt haben, weil sie eben genau gesehen haben, für den Freizeitverkehr haben wir auch die Abokunden dann nicht im öffentlichen Verkehr, aber wir wollen sie in den öffentlichen Verkehr gewinnen. Und deswegen sehen wir auch mit dieser Maßnahme eine weitere Chance für eine Verlagerung von Verkehr auf den öffentlichen Verkehr. Das wäre noch offen, ob man das Ganze als Standardfunktionalität macht, wäre natürlich am einfachsten. Aber wenn man sagt, das ist absolut finanziell nicht darstellbar, wäre auch eine Zubuchoption denkbar, dass das dann eben auf dem Ticket entsprechend gespeichert ist. Ja, das wäre das zu der Frage von Weiterentwicklungen. Jetzt kam noch die Frage von Herrn Abel, warum wir dieses Verbot der Verwendung von Regionalisierungsmitteln ablehnen. Also tatsächlich ist es ja so, dass Regionalisierungsmittel zwar schwerpunktmäßig für den Einkauf von SPNV-Leistungen verwendet werden sollen, aber es ist ja auch heute schon möglich, bestimmte Tarifangebote daraus quer zu subventionieren. Und da ist es für uns schlichtweg nicht nachvollziehbar, warum das jetzt für bestimmte Tarifangebote, die mit dem Deutschlandticket in Verbindung stehen, nicht möglich sein soll. Also es ist ja zum Beispiel jetzt schon so, dass bestimmte Städte ihre Schülertickets auf das Deutschlandticket umstellen und das entsprechend bezuschussen müssen. Das wäre aber nach dieser Regelung dann nicht mehr möglich. Und ja, letztlich ist es eine Frage, die sich eigentlich nur zum jetzigen Zeitpunkt stellt, weil eigentlich würden wir uns als langfristige Perspektive wünschen, dass die verschiedenen Tarifsysteme eben nicht mehr verschiedene sind. Also dass wir nicht das Deutschlandticket auf der einen Seite haben und die Verbundsysteme auf der anderen Seite, sondern dass das stärker zusammenfließt. Und erste Schritte in die Richtung gibt es ja schon. Da kann man, glaube ich, den VRR Herr sehr lobend hervorheben, der sein Tarifangebot schon jetzt radikal vereinfacht hat und letztlich sich damit auch an das Deutschlandticket anpasst und sagt, dann brauchen wir eben nicht mehr so viele besondere Tarife für die unterschiedlichen Fahrten im Verbund. Und das ist was, was bei anderen Verbünden noch aussteht. Aber da sehe ich eigentlich eine ganz, ganz große Chance des Deutschlandtickets. Erstens, dass man es digitalisiert, das war eben schon angeklungen. Aber zweitens, dass man auch die ganze Tariflandschaft radikal vereinfacht und damit die Nutzung des öffentlichen Verkehrs radikal vereinfacht und damit viel, viel mehr Menschen für den öffentlichen Verkehr gewinnt. Also ja, letztlich wäre die Antwort, irgendwann sollten wir uns genau darüber nicht mehr streiten müssen, weil wir ein einheitliches Tarifsystem haben, ein passendes Tarifsystem. Aber die zwingende Voraussetzung, auch das klang eben schon mehrmals an, dafür ist die Verstetigung des Tickets. Und deswegen ist es aus unserer Sicht absolut essentiell, dass wir ja ein parteiübergreifendes Bekenntnis zu dem Deutschlandticket haben und auch ein parteiübergreifendes Bekenntnis zu der ausreichenden Finanzierung. Jetzt reden wir ja eigentlich nur über das Jahr 2024. Für 2025 steigt schon die Unsicherheit. Ab 2026 wissen wir im Moment noch gar nicht, wie es finanziert werden soll. Und da brauchen wir eigentlich sehr, sehr dringend Antworten. Und wenn das der Fall ist, dann werden sich einerseits die Verkehrsverbünde, die Aufgabenträger darauf einstellen können. Dann können die Tarifsysteme eben entsprechend angepasst werden, sodass das alles in sich einstimmiges System ist. Und es würde auf der anderen Seite auch dazu führen, dass die Menschen sich wirklich auf dieses Ticket verlassen können und sagen, damit kann ich meine Fahrten ganz auf den öffentlichen Verkehr verlagern und vielleicht sogar im Einzelfalle andere Fahrzeuge, Autos zum Beispiel, abschaffen und sagen, der öffentliche Verkehr ist mein Hauptverkehrsträger. Das muss eigentlich aus unserer Sicht das Ziel dahinter sein. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann darf ich jetzt Frau Leonhardt das Wort geben, auch für maximal 8 Minuten.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir beim neunten Gesetz hier saßen und ich auch die Ehre hatte, hier in der Anhörung dabei sein zu dürfen. Und seitdem ist jetzt viel passiert. Und Sie hier im Saal, zumindest im Nachgang, haben sich dafür entschieden, das Deutschland-Ticket einzuführen. Die Länder haben ihren Teil dazu beigetragen und die Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger setzen das jetzt um, weil es der politische Wunsch ist, in Deutschland dieses Deutschland-Ticket zu haben. Und die Branche arbeitet intensiv an der Umsetzung dieses Tickets, auch im Hintergrund aus dem Maschinenraum sozusagen. Denn das eine ist für den Verbraucher natürlich super zu sehen. Er kann das Ticket erwerben und kann damit in Deutschland fahren, ohne dass er sich an Fahrkartenautomaten mit irgendwelchen Zonen oder Waben befassen muss. Ja, das ist also eine aus meiner Sicht wirkliche Errungenschaft, die dieses Ticket mit sich bringt. Aber im Hintergrund wird viel gearbeitet, auch in den Ländern wird viel gearbeitet. Und die Branche hat dort zwar beratende Mitwirkung, ist aber in keiner Weise stimmberechtigt. Und auch das nicht, wenn es um die Einnahmeaufteilung zu diesem Ticket geht. Das ist jetzt hier noch gar nicht angesprochen worden. Es ist aber ein wichtiges Thema für die Busunternehmen, denn es geht nicht nur um die 3 Milliarden Finanzen, die dort reingehen, sondern es geht natürlich auch um die dreimal so hohen Einnahmen, die die Unternehmen ja noch aus diesem Ticket erzielen. Und die Frage, wo gehen sie hin und wie funktioniert die Einnahmeaufteilung jetzt? Und vor allen Dingen aber auch, und der Zeitraum ist jetzt hier vielfach angesprochen, ab 2026, wenn nämlich der sogenannte Rettungsschirm, der jetzt diese vielleicht noch fehlenden Arbeiten, noch weiterzuführenden Arbeiten noch so ein bisschen abdeckt, wenn der Rettungsschirm Ende des Jahres 2025 nicht mehr greift und dann auch die EU-Verordnung 1370, die ja sozusagen ein Beihilferecht dort auch bedingt, wenn die dann 1:1 auch noch mal weiter greift. So, und das sind jetzt Probleme, die ich angesprochen habe. Was ist aber seitdem passiert, seitdem das Deutschlandticket in Kraft ist und von den Nutzerinnen und Nutzern erworben werden können? Es wurden 170 Millionen Abos verkauft, 13 Millionen monatlich. Das D-Ticket macht damit 60% der gesamten ÖPNV-Leistung aus und es gibt dadurch Verbesserungen im Model Split und auch bei den CO2-Einsparungen. Aber für mich ist das Wichtigste, das habe ich eben schon mal angesprochen, dass wir einen Schritt in Richtung Digitalität gemacht haben, Digitalisierung. Auch die privaten Mittelständler nehmen das sehr ernst, sind vom Papierticket weggegangen und haben jetzt auch bei sich in den Unternehmen sich sehr stark für Digitalisierung eingebracht. Und sie haben alles daran gesetzt, dieses Ticket umzusetzen. Und die Frage war ja, was die Überjährigkeit der Mittel betrifft, wie schnell muss das gehen, was muss jetzt hier passieren. Und ich glaube, es ist schon allerhöchste Eisenbahn, es hätte schon viel eher dazu kommen müssen. Die Unternehmen warten darauf, die Länder haben ihren Schritt gemacht, sie haben das Ticket, den Ticketpreis angehoben. Ich weiß, da gibt es über unterschiedliche Meinungen dazu. Wir halten das für wichtig, dass der Preis angehoben wurde, denn nur so kann man die Finanzierbarkeit herstellen. Und das ist der Schritt, den die Länder gemacht haben. Und der Schritt aus dem Bundestag heraus muss aus meiner Sicht sein, auch die Überjährigkeit der Mittel herzustellen, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Denn das hat was mit Planbarkeit zu tun. Wenn die Unternehmen keine Planbarkeit erfahren, wenn immer hin und her und zick und zack dieses Hickhack zur Finanzierung weiter so geht, dann ist das schlecht. Es ist schlecht für die Unternehmen, weil sie gar nicht wissen, wird das Deutschlandticket jetzt noch stattfinden oder nicht. Es ist aber auch für die Kundinnen und Kunden wichtig. Und wir haben ja auch das Thema Jobticket auf der Tagesordnung, ein aus meiner Sicht sehr wichtiges Thema, weil da noch sehr viel Kapazitäten gehoben werden können. Und wenn die Arbeitgeber dabei nicht sicher sind, ob das Ticket weitergeführt wird oder nicht, dann werden die da nicht investieren und werden ihre Prozesse nicht umstellen. Und das hätte viel eher schon passieren müssen. Deswegen ganz klar die Antwort auf die Frage, natürlich unbedingt sofort, so schnell wie möglich die Zweckbindung herstellen und damit mit dieser Änderung jetzt erstmal ganz schnell weiterzumachen und auch wichtige Fragen, die hier alle angesprochen wurden, die auch wichtig sind und zu klären sind. Es betrifft den Zeitraum nach 2026. Klar, da müssen wir wissen, geht es weiter oder geht es nicht weiter. Und dazu muss man sich committen. Das wird Geld kosten, wenn man den Preis deckelt. Dann muss man das irgendwie auffangen. Und da muss man sich aber auch darüber im Klaren sein, wie man das dann da auch zu machen hat. Und ein Punkt möchte ich noch kurz ansprechen zur Zweckentfremdung. Ich sehe es ein bisschen anders, als es hier bislang angesprochen wurde. Ich glaube, es haben sich alle dahingehend committed, dass diese 3 Milliarden Euro auch wirklich in das Deutschlandticket fließen sollen. Und es ist wichtig, dass es auch dort ankommt. Und da sehe ich das Thema Sozialtickets, Seniorentickets, aber auch Schülertickets, die sozusagen darüber finanziert werden, das halte ich nicht für richtig. Weil es ging nicht darum, die Schüler, die sowieso mit dem Bus fahren, weil sie können ja noch nicht mit dem Auto fahren. Es ging nicht darum, die Schüler in den ÖPNV zu bekommen, sondern es ging darum, Leute, wie wir hier alle sitzen, die wir vielleicht überlegen können, ob wir mit dem Auto fahren oder nicht, die sollen in das Deutschlandticket einbezogen werden. Bei mir hat es funktioniert. Ich habe mir eins gekauft und ich fahre seitdem auch mehr ÖPNV. Und deswegen, das Geld liegt nicht auf der Straße. Die Haushaltslage ist angesprochen worden. Plädiere ich wirklich dafür, dass man das Geld auch wirklich dort verwendet, wo es gedacht war, nämlich wirklich die Menschen, die andere Möglichkeiten haben, in den ÖPNV zu bekommen. Und angesprochen wurde ich auch auf das Thema Planbarkeit bei alternativen Antrieben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Die Clean Vehicle Directive gibt ja da auch den Rahmen vor, an den sich die Aufgabenträger halten müssen. Das heißt ja, die Grenzen sozusagen, die dort eingehalten werden müssen zum Thema Betrieb von alternativ angetriebenen Bussen. Und da muss man schon sagen, dass der Einbruch der Fördermaßnahmen im letzten Jahr, dass der massiv zu Buche geschlagen hat, weil wir alle wissen, dass die elektrisch betriebenen, aber auch wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge natürlich wesentlich teurer sind, sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb. Und das ist dann immer ungünstig, wenn sich Unternehmen darauf verlassen. Und der Mittelstand hat es auch. Er bekommt es ja vorgegeben von der CVD, aber er ist auch von sich aus bereit, in dieses Thema zu investieren, in die Umwelt auch zu investieren, weil der Bus ist ohnehin schon ein sehr umweltfreundliches Verkehrsmittel, weil viele Menschen drin sitzen. Und wenn man ihn natürlich noch alternativ antreibt, dann ist er einfach unschlagbar. Das wissen die Busunternehmen auch und da setzen die auch alles dran. Und deswegen war das schon auch ein Schlag ins Kontor, als dann die Förderung eingestellt wurde. Und die Gründe sind dafür aber klar. Deswegen haben wir eine Idee entwickelt, die möchte ich hier kurz kundtun. Wir würden uns wünschen, dass es einen Fahrstrompreis gibt, dass man wegkommt von der Förderung der Fahrzeuge, damit das Geld nicht bei den Busherstellern in China landet, sondern wirklich dort bei den Mittelständlern, bei den Unternehmen, die diese Busse betreiben, damit sie die eben dann auch wirtschaftlich betreiben können. Es gibt eine Mineralölsteuerrückerstattung, das ist schon so ein Konzept und sowas könnte man also auch für elektrisch betriebene Fahrzeuge mit dem Fahrstrompreis machen. Das wäre eine sinnvolle Lösung, um auch Planbarkeit und Verlässlichkeit für die Unternehmen hinzubekommen. Und wenn der Betrieb günstig ist, dann kaufen die Unternehmen von sich aus auch diese Fahrzeuge, weil sie es dann eben den Betrieb damit auch bewerkstelligen können. Ja, ich hoffe, ich habe die Fragen damit erstmal beantwortet. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Dann haben wir jetzt Herrn Pippert. Maximal 4 Minuten.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Die erste Frage war, was sind die besonderen Erfolge des Deutschland-Tickets aus unserer Sicht? Also zunächst mal, es ist, denke ich, eine der wichtigsten erfolgreichen Maßnahmen, die in dieser Wahlperiode für die Förderung des ÖPNV und auch des Schienenpersonennahverkehrs durchgeführt worden. Das ist erstmal, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist ein Durchbruch für einfache und günstige Nutzung. Genau wie schon gesagt wurde, nicht am Automaten stehen, sich mit Zonen-Sonderregelung der einzelnen Regionen rumschlagen, sondern ich habe eine Fahrkarte, damit kann ich bundesweit in fast allen Unternehmen mit Bussen und Bahnen fahren. Und es sind dadurch auch messbare Umsteigeeffekte entstanden, eine stärkere Auslastung und auch eben Verlagerung weg vom Pkw mit messbaren Erfolgen bei der CO2-Reduktion des Verkehrs. Also insofern ganz wichtig, nicht die einzige Sache, aber eine ganz wichtige Maßnahme. Und auch ein Punkt, es wurde für viele, gerade Menschen mit niedrigem Einkommen, überhaupt Mobilität auch wieder ermöglicht in einem größeren Rahmen, außerhalb der eigenen Stadtgrenzen möglicherweise, weil hier ein günstiges Ticket mit bundesweiter Geltung angeboten wurde. Sollte man auch auf keinen Fall sozialpolitisch unterschätzen. Die zweite Frage, was muss verbessert werden? Wie muss es weitergehen mit dem Deutschland-Ticket? Zunächst mal ein Punkt, es muss wirklich flächendeckend auf allen Linien gelten künftig, wo auch Nahverkehrsfahrkarten, Nahverkehrstarife angewendet werden, ohne Ausnahme. Sonst sind es Fallen für die Fahrgäste, dass da plötzlich ein erhöhtes Beförderungsentgelt fällig wird oder die Fahrpreise nicht klar berechnet werden können. Es ist fast gegeben, aber eben leider nicht zu 100%. Und es ist sehr verunsichernd, wenn es dann auch immer wieder Diskussionen gibt, steigt ein Landkreis aus, steigt ein Unternehmen aus, gilt es auf dieser IC-Linie, wo sonst Nahverkehrsfahrkarten angewendet werden oder nicht? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das zweite, schon gesagt worden, die Verlässlichkeit. Wir brauchen eine langfristige Absicherung und langfristige Preisstabilität für das Deutschland-Ticket. Das ist für die Unternehmen wichtig, das wurde schon gesagt, aber auch für die Reisenden. Denn wenn ich meine Mobilität umstelle von Auto oder anderen Verkehrsmitteln auf ÖPNV, dann sind das auch langfristige Entscheidungen. Da brauche ich langfristige Sicherheit, dass es funktioniert. Und dann darf auch nicht jedes Jahr neu eine Diskussion erfolgen. Geht der Preis hoch? Geht er runter? Gibt es das Ticket überhaupt noch? Kann ich künftig nur noch wieder in meinem Verbundraum fahren? Wir brauchen, gerade wenn es zu einer Preiserhöhung kommt ab 2025, die wir nicht gut finden, aber wenn sie sich nicht verhindern lässt, braucht es Sozialtickets, auch bundesweit einheitlich und auch Mitnahmeregelungen. Also gerade ist auch schon angesprochen worden, gerade für Kinder wäre das wichtig, dass die Familien die Kinder kostenlos mitnehmen können oder auch andere, die mit den Kindern Ausflüge machen, aber eben auch überhaupt für Studierende, für Azubis, für Rentnerinnen und Rentner, dass da vergünstigte Tickets, die deutlich günstiger sind als 58 oder auch 49 Euro im Monat angeboten werden. Weiterhin auch aus unserer Sicht wichtig, alle Vertriebswege öffnen. Nicht nur mit Smartphone, nicht nur mit Kreditkarte, sondern gegen Bargeld bei Fahrtantritt, ohne besondere Prüfungen, ohne Daten zu hinterlassen, muss dieses Ticket genutzt werden können. Letzter Punkt im Rahmen der Redezeit, nochmal ein Plädoyer und ein Argument für die langfristige Absicherung. Wir verhandeln mit den Unternehmen für unsere Beschäftigten auch über Jobtickets, auch über tarifvertragliche Regelungen, dass das Deutschland-Ticket als Jobticket ausgegeben wird. Und das ist auch nur möglich, wenn wirklich langfristige mehrjährige Sicherheit da ist. Deshalb das Plädoyer. Gute Regeln auf 10 Jahre mindestens sollten gesetzlich geregelt werden und finanziell abgesichert. Danke.
Vielen Dank. Und Herr Waschke, auch Sie haben 4 Minuten Zeit maximal.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, werte Abgeordnete. Auch ich bedanke mich für die Einladung. Auch aus Sicht des Autoclub Europas, der sich als Mobilitätsbegleiter versteht, ist der ÖPNV in Deutschland nicht nur ein wesentlicher Baustein, um eine sozial gerechte und ökologische Verkehrswende zu erreichen. Er ist eben auch wichtiger Teil der Daseinsvorsorge. Die Erfolgsgeschichte des Deutschlandtickets muss auch für den Autoclub aus Sicht des Autoclub Europas unbedingt fortgeschrieben werden. Die Argumente sind ja heute schon vielfach gefallen. Doch, man muss sich im Klaren sein, und das zielt auch auf die Frage ein, das Deutschlandticket hilft aktuell natürlich nur den Personen, die es sich auch leisten können und die überhaupt ein befriedigendes Angebot vor Ort haben. Und dazu, damit komme ich zu Ihrer Frage, nämlich zum ländlichen Raum. Ja, ohne Frage wird das Auto, das war ja Teil Ihrer Frage, auch in ländlichen Regionen Deutschlands weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Für einzelne Fahrtanlässe wird das eigene Auto auf absehbare Zeit Verkehrsmittel Nummer eins bleiben. Aber so ehrlich muss man sich natürlich machen, viele haben ja auch zwei Autos oder sogar mehr. Und hier geht es natürlich auch darum, mit einem besseren Mobilitätsangebot auch für die Menschen in ländlichen Regionen um bares Geld zu sparen. Das heißt, es muss letztlich um ein besseres Mobilitätsangebot gehen. Der ACE setzt sich auch aus seiner Tradition heraus dafür ein, dass Mobilität mehr und mehr auch jenseits des eigenen PKWs möglich sein muss. Gerade in ländlichen Räumen stellt die Sicherung der Mobilität eine der großen Herausforderungen in Zukunft dar. Deshalb ist auch aus Sicht des ACE klar, dass nach der Tarifrevolution, die das Deutschlandticket ja zweifelsohne gebracht hat, jetzt eine Angebotsrevolution folgen muss. Gerade in ländlichen Räumen, wo es um bessere Taktung geht, wo es um gerade an in Tagesrandzeiten auch geht, bessere Taktung überhaupt zu ermöglichen. Deshalb ist für uns klar, dass auch auf der heute beginnenden Verkehrsministerkonferenz das Thema Angebotsausbau stark in den Mittelpunkt gerückt werden muss. Der Ausbau- und Modernisierungspakt ist heute schon angesprochen worden. Da hören wir leider auch nicht mehr viel, obwohl er ja durchaus vielversprechend im Koalitionsvertrag verankert wurde. Und aus unserer Sicht muss es aber dabei um mehr gehen, als nur den Status quo zu verbessern, sondern tatsächlich im Sinne einer wirklichen Revolution, die ja auch bei dem Deutschlandticket, der Einführung des Deutschlandtickets mit politischer Courage ja passierte, nun hier auch einen Gamechanger zu ermöglichen. Die Taktung von, hatte ich angesprochen, die Tagesrandzeichen. Letztlich muss das Deutschlandticket, um mehr Menschen auch in ländlichen Regionen, damit es mehr Menschen auch in ländlichen Regionen erreicht, zuverlässig sein, attraktiv sein. Hier geht es auch um On-Demand-Verkehre, auch die Frage, inwiefern zukünftig autonom fahrende Shuttle, Sie sprachen ja davon, was vielleicht noch fehlt, von Bund und Ländern forciert werden muss, um sie halt auch im Bedarfsverkehr oder eben auch festgelegten Routen mehr Menschen zu erreichen. Denn aus unserer Sicht ist klar, wenn wir die sozial gerechte und ökologische Verkehrswende auch im Land erreichen wollen, dann kommen wir an einem gut ausgebauten, zuverlässigen ÖPNV nicht drumherum. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und nun darf ich dem Herrn Wittke das Wort geben für maximal 8 Minuten.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Herren Abgeordnete. Zuerst einmal herzlichen Dank, dass ich aus der Praxis zum Deutschlandticket hier vortragen kann. Und ich will mit einer Grundsatzbemerkung beginnen. Das Deutschlandticket ist eine Erfolgsgeschichte. Punkt. Aber der Erfolg könnte noch deutlich größer sein, wenn wir Planungssicherheit hätten. Und darum waren die Fragen, die sowohl Herr Dohnt wie auch Herr Gelper gestellt haben, genau in die richtige Richtung gerichtet. Wir könnten viel, viel mehr Deutschlandtickets verkaufen, wenn wir die Planungssicherheit hätten. Ich will das an zwei Beispielen deutlich machen. Wir haben beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr die Anzahl der bisherigen Abonnenten um ein Drittel steigern können. Von 1,8 Millionen auf 2,3 Millionen. Das ist ein Riesenerfolg. Das wäre ohne das Deutschlandticket nicht möglich gewesen. Wir haben mittlerweile 98% aller Studierenden im Deutschlandticket und wir haben 70% aller Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 und 2 im Deutschlandticket. Das sind Rekordwerte. Aber wir haben nur 170.000 Deutschlandtickets Job verkauft. Da ist ganz, ganz viel Luft nach oben. Und das, was Herr Piffert gerade ausgeführt hat, dem kann ich mich nur voll anschließen. Wenn es da die Sicherheit gäbe, dass es das Deutschlandticket nicht nur 2025, sondern auch 2026, 27, 28, 29 gäbe, könnten wir eine große Kampagne starten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir viele Arbeitgeber, aber auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überzeugen könnten, auf das Deutschlandticket umzusteigen. Da ist ein Riesenpotenzial, das nur gehoben werden kann, wenn es Planungssicherheit gibt. Und darum ist es unerträglich, dass wir uns von Jahr zu Jahr hangeln. Und das ist ja ein Déjà-vu-Erlebnis, was wir in diesem Jahr erlebt haben mit der Sonderverkehrsministerkonferenz am 23. September. Die gleiche Geschichte haben wir im letzten Jahr auch erlebt. Und das darf sich jetzt nicht fortsetzen, so nach dem Motto, und täglich grüßt das Murmeltier. Ich will ein zweites Beispiel nennen, warum wir viel erfolgreicher im Deutschlandticket sein könnten, wenn wir Planungssicherheit hätten. Das ist das schon mehrfach angesprochene Thema der Tarifstrukturreform. Wir haben beim Verkehrsverbund eine große Tarifstrukturreform auf den Weg gebracht. Die wird zum 1.3. nächsten Jahres umgesetzt und haben 75% aller Tarife gestrichen. Sei nur mal an dieser Stelle angemerkt, es gab bis dato 750 verschiedene Tarifoptionen in unserem Verkehrsverbund. Jetzt fegen wir 75% davon weg. Wir kriegen ein Riesenproblem, wenn das Deutschlandticket plötzlich ab 2026 nicht mehr existieren würde oder nicht mehr finanziert werden würde. Und die Zurückhaltung bei anderen Verkehrsverbünden ist auch darauf zurückzuführen, dass sie sagen, lass uns doch erst mal gucken, ob wir eine dauerhafte Etablierung der Zuschüsse von Bund und Ländern für das Deutschlandticket bekommen. Also wenn wir die Synergie heben wollen, dass es einfacher wird, dass es komfortabler wird, dass es kundenfreundlicher wird, wenn wir da wirklich flächendeckend die Tarife wegfegen wollen, dann ist es dringend notwendig, dass wir da Planungssicherheit bekommen. Und darum bin ich Herrn Dund und Herrn Gelper für diese Frage ganz besonders dankbar. Denn das ist in der Tat, glaube ich, der Kern des Problems, dass wir alle, die wir hier sitzen, mit der 10. Änderung des Regionalisierungsgesetzes haben. Herr Dund hat darüber hinaus die Frage gestellt, wie es sich denn auswirkt, dass die 350 Millionen um ein Haushaltsjahr verschoben werden. Wir haben heute schon das Problem, dass unsere Verkehrsunternehmen zur Jahresmitte und erst recht zum Jahresende in eine Liquiditätsfalle geraten. Denn wir haben ja die Spitzabrechnung erst am Ende des Jahres beim Deutschlandticket. Und da mittlerweile 2/3 der Einnahmen im ÖPNV aus dem Deutschlandticket kommen, ist das ein Riesenproblem für die Verkehrsunternehmen. Dieses Problem wird noch mal verschärft, wenn jetzt die eigentlich avisierten und erwartbaren 350 Millionen noch mal um ein Jahr verschoben werden. Also man verschiebt ein Problem, das man vielleicht auf Bundesebene hat. Ich bin kein Haushaltspolitiker, aber man verschiebt dieses Problem auf die Unternehmen. Das heißt, das, was eigentlich der Bund bereitstellen müsste, müssen jetzt die Unternehmen vorfinanzieren mit den damit verbundenen Finanzierungskosten. Und wir haben heute schon einige Unternehmen, die Vorfinanzierungen in Höhe von mehreren, vom zweistelligen Millionenbereich zu tragen haben. Das kann existenzbedrohend werden. Ich will jetzt nicht über die Finanzlage der Kommunen einen Vortrag halten, aber die Unternehmen haben ein großes Problem, das jetzt noch einmal kräftig verschärft wird. Und dann lassen Sie mich vielleicht noch zwei Bemerkungen zum Schluss anfügen, die mir auch wichtig sind. Ich habe gerade darauf hingewiesen, dass 2/3 der Einnahmen im ÖPNV durch das Deutschlandticket erfolgen. Bei uns beim VRR können wir durch die eigenen Tarife, wo wir über die Höhe entscheiden können, gerade mal noch 23% der Einnahmen generieren. Den Preis des Deutschlandtickets bestimmt aber eine, na, ich hätte fast gesagt Brotpreiskommission, die heißt Verkehrsministerkonferenz unter Beteiligung des Bundeskanzlers, ohne die Bäcker zu fragen, wie sich denn die Kosten entwickelt haben. Das ist etwas schwierig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, wir müssen einen Modus finden, wie wir künftig an objektiv nachvollziehbaren Kriterien, wie beispielsweise Energiekostensteigerungen, Personalkostensteigerungen, eine Dynamisierung auch des Preises des Deutschlandtickets hinbekommen. Das kann nicht nach dem dicken Daumen erfolgen. Das darf vor allem nicht abhängig gemacht werden von gerade anstehenden Wahlen. Ich will nur darauf hinweisen, dass die nächste Diskussion über die Anpassung der Preise beim Deutschlandticket genau in den Bundestagswahlkampf fallen wird. Was das für Auswirkungen haben könnte, kann sich jeder hier im Raum vorstellen. Das müssen wir dringend ändern. Und eine letzte Bemerkung will ich auch noch machen, weil das bei Herrn Waschke angeklungen ist. Das Deutschlandticket ist klasse und das Deutschlandticket sorgt dafür, dass der ÖPNV, so wie wir ihn derzeit haben, ausfinanziert werden kann. Aber wir brauchen einen Ausbau. Das heißt, wenn wir die Verkehrswende als Bestandteil der Energiewende schaffen wollen, wenn wir nicht nur 6%, sondern 60% mehr Menschen in Busse und Bahnen kriegen wollen, dann brauchen wir einen massiven Ausbau des Angebots beim öffentlichen Personennahverkehr. Und die Frage haben wir noch nicht beantwortet. Ich hätte jetzt noch eine Minute Redezeit. In der einen Minute kann ich diese Frage aber auch nicht beantworten. Ich wollte sie nur hinterlassen haben, so als Denksportaufgabe. Denn so wichtig wie die Absicherung des bestehenden Angebots ist, so wichtig ist es, dass wir die Finanzierung des Ausbaus nicht aus dem Auge verlieren. Das ist existenziell für das Gelingen der Verkehrswende als wesentlichen Bestandteil der Energiewende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Dann können wir jetzt in die zweite Runde einsteigen. Und zunächst hat der Kollege Gröber wieder das Wort.
3 Minuten. Vorhin habe ich es in einer geschafft. Kann ich jetzt die zwei ergänzen? Wahrscheinlich nicht, nein. Weil ich glaube, eins möchte ich mal gerade rücken, damit das nicht falsch verstanden wird. Also insbesondere meine Fraktion hält sehr, sehr viel davon, noch mal besondere Angebote für bestimmte Personengruppen zu schaffen, gerade im sozialen Bereich. Das, was ich aber tatsächlich nicht für richtig halte, ist aufgrund der Summe, die jetzt vereinbart war. Also wir haben ja einen Preis festgelegt, haben mal gesagt, wir wollen mit 49 Euro starten. Und auf dieser Grundlage wurde entschieden, dass sowohl Bund als auch Land 3 Milliarden Euro in diesen Topf reinlegen. Wenn jetzt jedes Land fleißig, lustig für sich entscheidet, was sie aus diesem Topf rausnehmen, um ein Ticket zu subventionieren, ohne dass man die 3 Milliarden in Gänze diskutiert, wird die Konsequenz sein, dass wir jedes Jahr, das, was Sie hier alle heute kritisieren, immer wieder eine Preiserhöhung haben, weil das Geld ja im Gesamttopf für das Ticket fehlt. Das heißt, wenn man das machen will, und da noch mal ausdrücklich, meine Fraktion ist da schwer dafür, dann muss das über einen Extratopf gemacht werden und nicht aus diesen 3 Milliarden, weil dann hast du nachher einfach einen Kreislauf, der immer weiter sich nach oben schiebt. Und genau deshalb, ich hoffe, ich trete Ihnen damit nicht zu sehr auf die Füße, Herr Wittke, habe ich da an Sie eine Frage. Und zwar, Sie haben das so gut deutlich betont, wie viele Schülerinnen und Schüler jetzt bei Ihnen das Deutschland-Ticket nutzen. Und da stelle ich mir doch aber sehr die Frage, wie kommt denn die Finanzierung dessen zustande? Und wenn ich da... Ja, darum, das will ich ja jetzt gerne erläutert haben, weil wenn ich davon ausgehe, dass Sie 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler haben und Sie sagen, davon ungefähr 70% haben das Deutschlandticket mal 49 Euro, müsste ich ja davon ausgehen, dass die Kommunen und das Land NRW den Verkehrsverbünden in NRW jetzt zusätzlich 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um das zu finanzieren. Ist das so? Beziehungsweise wie wird das finanziert? Das würde mich gerne an der Stelle interessieren. Herr Grönemann hat noch mal ganz klar betont, wie wichtig es ist, dass man für eine Stabilität sorgt, dass das Angebot auch wirklich attraktiv bleibt, dass man langfristig weiß, wo das hingeht. Das würde ich mir wünschen, dass Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausformulieren, was Sie einfach auch für eine Erwartung an uns hätten. Was bräuchten Sie für eine Garantie, um tatsächlich auch sagen zu können, okay, das ist was, wo man mit den Unternehmen noch mal anders reden könnte an der Stelle. Genau, und dann wird mich auch noch mal, Sie haben ja gesagt, da werden keine Mittel anderweitig verwendet, also zumindest immer dem Zweck, Verkehr weiter auszubauen. Da muss ich Ihnen ganz offen sagen, habe ich eine andere Haltung zu, weil ich glaube, dass die Regionalisierungsmittel auch sehr häufig für Dinge verwendet werden, die eigentlich eher ins GVFG gehören oder ähnliche Sachen. Und ich glaube, das macht in Teilen auch das Angebot kaputt. Und mich würde an der Stelle noch mal interessieren, Sie haben ja auch einen guten Überblick, wie viel Mittel werden denn aus Ihrer Sicht im Durchschnitt von den Regionalisierungsmitteln tatsächlich für die Bestellung des SBMVs ausgegeben?
Dankeschön. Dann gebe ich noch mal das Wort dem Kollegen Dont.
Vielen Dank. Die soziale Aufgabe, die wir im Staat haben, ist mehrfach angesprochen worden. Nur als Anmerkung, das ist sicher richtig. Diese Aufgabe nimmt der Staat aber auch wahr. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, allein im Bürgergeld sind knapp 50 Euro für Mobilität enthalten, rechnerisch. Deshalb müssten wir solche Fragen vielleicht eher im Sozialausschuss oder bei den Ländern diskutieren, aber nicht im Verkehrsausschuss, nach meiner Auffassung. Aber das nur als Randbemerkung. Ich hätte auch noch zwei Fragen. Zum einen an Frau Leonhardt. Sie gehen in Ihrer Stellungnahme auch auf die Digitalisierung ein. Ist ja auch angesprochen worden, dass das ein ganz wichtiger Baustein dieses Tickets ist.
ist denn das, wie es heute gehandhabt wird, ausreichend? Kann jetzt das Busunternehmen in Esslingen oder im Bergischen Land oder wo auch immer aus den Daten ablesen, wie viele Gäste es gefahren hat und wie viel Geld dafür zu erwarten hat, wenn ja dieser Rettungsschirm mal ausfällt? Funktioniert das? Ist es sichergestellt, weitere Frage, dass die, die die Leistung erbringen, und nicht nur die Fahrgäste, sondern die, die die Leistung erbringen, dieses Geld auch dann bekommen, um ihre Leistung damit zu finanzieren? Und ich denke jetzt speziell auch an die eigenständigen Busunternehmer. Und wie bewerten Sie in dem Zusammenhang den Zwangskredit von 350 Millionen Euro, den man in 25 als Branche ja erbringen muss? Anders kann man es nicht sagen. Zweite Frage an Herrn Kiel d'Aragon. Sie schreiben, ja, bemängeln ja auch, dass dieses Jahr Delay oder Verspätung zwischen dem Kanzler und Ministerpräsidenten und dann dem jetzt vorliegenden Gesetz kam und dass auch die Grundfinanzierung für 24 und 25 nicht hinreichend gesichert ist und der Fortbestand ab 26 nicht, für den keine Vorsorge getroffen ist. Halten die Städte und Gemeinden die Unternehmen und die Verkehrsleistungen am Leben, wenn aus den 3 Milliarden nicht genug Geld kommt? Es war ja mal angedacht, dass durch dieses Ticket so viel zusätzliche, man hat mal von 15 Millionen gesprochen, da in das System reinkommen und dadurch ja viel mehr Geld reinkommt als früher und deshalb sich das alles dann auch finanziert und rechnet. Das scheint ja wohl nicht der Fall zu sein, vor allem weil die Preissteigerungen andere waren. Also werden und können Städte, Gemeinden, vielleicht auch die Länder, das alles dann am Leben halten, wenn diese Preise hier, das fand ich ein schönes Wort, die Brotpreiskommission festlegt, unabhängig davon, was es denn wirklich kostet. Auch diese 9 Euro Preiserhöhungen sind ja auch, woher sie auch immer kommen, kann man nicht, weiß man nicht. Also sind Sie der Auswahl, Birgit? Danke.
Vielen Dank. Dann darf jetzt der Kollege Gelbach seine Frage.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die deutlichen Einschätzungen zum Status und zur Relevanz des Deutschlandtickets und zu dem, was jetzt auch notwendig ist. Vielleicht eine kurze Anmerkung, Herr Dont. Mobilität ist natürlich die soziale oder eine soziale Frage, vielleicht sogar die soziale Frage, kann man jetzt streiten. Aber deswegen ist es natürlich auch Thema des Verkehrsausschusses, wie man Mobilität und Mobilitätspolitik gestaltet. Und ja, da will ich jetzt Ihnen auch explizit also zustimmen, wie diese 9 Euro Preiserhöhung zustande gekommen sind. Das bleibt wohl auf ewig das Geheimnis der Verkehrsministerkonferenz, die ja von allen Farben geprägt ist und die da keine Ahnung, ob sie gewürfelt haben. Würfel mit 9 gibt es jetzt nicht, aber vielleicht haben 2 genutzt. Ich weiß es nicht. Ich habe 1, 2, 3 Fragen. Zum einen an Herrn Knieren wollte ich noch mal den Punkt, Sie hatten selber die Spreizung schon angesprochen. Vielleicht können Sie da noch mal 2 Worte mehr zu verlieren. Gerade was Jahresticket, Monatsticket, das ist ja auch ein Vorschlag, der schon ein bisschen breiter in der Debatte ist. Aber welche spezifischen Wirkungen das haben könnte und ob es da vielleicht aus Ihrer Perspektive vielleicht auch schon Zahlenwerk gibt, welche Effekte das haben kann. Und in dem Kontext vielleicht auch noch mal gefragt, das Familienticket, Beschluss Bundestag, da habe ich ja mal die Hoffnung, dass das Verkehrsministerium jetzt mal ein paar Varianten vorlegt, wie so ein Familienticket aussehen könnte. Was ist denn da bei Ihnen im Verband, vielleicht auch am besten mit den Unternehmen und Städten und Gemeinden schon diskutiert worden als Varianten, weil da gibt es bestimmt auch schlechtere und bessere Varianten, um dazu das zu dem Ziel zu kommen, da Familien mehr in den ÖPNV zu ziehen. Und dann an Herrn Kiederayon. Herr Dont hat eine spannende Frage gestellt. Ich würde aber diese Frage gern erweitern, nämlich um den Punkt diese Effizienzsteigerung. Also wenn man jetzt also den Wert der Garantie des Deutschlandtickets, wenn wir das schaffen, das ins Gesetz jetzt reinzuschreiben, dafür eine Mehrheit im Bundestag zu finden. Es gibt ja dahinter eine Diskussion, insbesondere auch aus dem Verkehrsministerium, dass man sagt, bei Bund, Ländern, Verkehrsverbünden und so weiter, da gibt es ein Effizienzpotenzial zu heben. Nun hat Herr Wittke, wie ich finde, sehr zutreffend und pointiert ausgeführt, dass eine Effizienzsteigerung ein Potenzial im Jobticket liegt. Gleichwohl ist das Verkehrsministerium, wenn man auf einem etwas anderen Punkt unterwegs, nämlich so, ich nenne es jetzt mal Ausbau- und Modernisierungspfad und guckt dann sich dann Digitalisierung an, welche Ticketfragen man dann noch mehr lösen kann, wie viele Verbundstrukturen es braucht und so weiter. Das ist ja so das Thema vom Verkehrsministerium. Und deswegen, wenn wir jetzt ins Gesetz reinschreiben, dieses Ticket gibt es jetzt noch 5 Jahre länger oder 10 Jahre länger, ist das der Hebel, um auch dann auf dieser Ebene zu Effizienzsteigerungen, Verschlankungen und so weiter zu kommen? Das ist meine Frage.
Dankeschön, Herr Kollege Wiele.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Einmal möchte ich mich an Herrn Wittke wenden. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, betrachten Sie die Finanzierung des Deutschlandtickets mit dem derzeitigen Preis eher als nicht auskömmlich. Und da möchte ich jetzt dann nachfragen, es entsteht ja dann ein Finanzierungsdruck. Und Sie erwähnten ja die Erweiterung des Kundenkreises durch zum Beispiel mehr Firmenverträge, also mehr Jobtickets. Und ich kenne jetzt auch Beispiele, die in die Richtung laufen, dass insbesondere Damen das Angebot dann doch nicht wahrnehmen, weil sie sich in den Zügen und auch in den Bahnhöfen nicht sicher fühlen. Und das ist ja dann eine Frage, ob nicht hier zusätzlicher entstehender Finanzierungsdruck diese Situation sogar noch verschlechtert. Und es also auch von dem Aspekt her angezeigt wäre, hier entweder Ressourcen anders einzusetzen oder mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um hier zu Verbesserungen zu kommen. Und der zweite Punkt, den ich Sie fragen möchte, der betrifft jetzt schlicht und einfach, Sie nannten die Brotpreiskommission, ist schon zitiert worden vom Kollegen Dohnt. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein ehrlicher Preis für das Deutschlandticket, der also seinem Wert tatsächlich entsprechen würde? Also wenn Sie jetzt nicht die Brotpreiskommission, sondern den Bäcker fragen, was das Brot kosten soll. Und zum anderen möchte ich mich noch mit einer Frage an Herrn Görnemann wenden. Und auch hier betreffend Finanzdruck und die Frage, der Zusammenhang, den habe ich ja vorhin schon mal dargestellt, ist ja auch ein Konflikt zwischen der Infrastrukturfinanzierung und der Finanzierung des Deutschlandtickets. Wenn jetzt die Infrastrukturfinanzierung möglicherweise unter Druck kommt, arbeiten Sie auch an kreativen Maßnahmen zur Infrastrukturfinanzierung? Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn jetzt Infrastruktur erweitert werden soll durch die Reaktivierung einer Strecke, was sicher weniger kosten wird, als eine neu zu bauen, aber alleine der öffentliche Nahverkehr die Reaktivierung nicht trägt, sehen Sie da auch eine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, einerseits mit Güterverkehr, andererseits aber vielleicht auch mit der Bahn und vielleicht auch mit dem Verkehrsministerium, wenn es darum geht, eine reaktivierte Strecke bereitzustellen, auch als mögliche Umleitungsstrecke, gerade jetzt, wenn das Netz in schlechtem Zustand ist oder vielleicht sogar sowas gebraucht wird für eine Generalsanierungsmaßnahme. Vielen Dank.
Dankeschön. Kollege Abel hat das Wort.
Vielen herzlichen Dank. Ich habe in der zweiten Runde 2 Fragen an Frau Leonhardt. Die erste bezieht sich auf die Situation der Busunternehmen. Da wäre ich noch mal interessiert, wenn Sie ein bisschen die finanzielle Situation erörtern könnten, auch im Hinblick auf die Übertragbarkeit der Mittel, wie relevant die für Ihre Mitgliedsunternehmen sind, wie dringlich es auch ist, dass wir hier zeitlich eine Lösung finden. Die zweite Frage bezieht sich auf den zweiten Teil Ihrer Stellungnahme, in dem Sie ja so ein bisschen Ausblick auf das Thema Digitalisierung gegeben haben, auch die Notwendigkeit, mit neuen Erfassungsmethoden eine trennscharfe Abrechnung hinzubekommen, um wirklich sicherzustellen, dass die Mittel da ankommen, wo die Kosten auch tatsächlich entstehen. Meine Frage wäre, wie Sie sich vorstellen könnten, dass das Deutschlandticket genau in diesem Bereich weiterentwickelt wird. Welche Mehrwerte könnte es geben für eine effizientere, aber auch gerechtere Verteilung der Einnahmen? Und welche Möglichkeiten gibt es auch, zum Beispiel den Kunden einen Mehrwert zu bieten dadurch? Danke.
Und Herr Kollege Rixinger, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch an die bisherigen Beiträge des Sachverständigen. Ich meine, es geht ja alles in die gleiche Richtung, dass man für eine langfristige Finanzierung und Planungssicherheit sorgen muss. Die Botschaft ist ja unüberhörbar und vielleicht auch entspricht auch unseren Vorstellungen. Zur zweiten Runde auch noch mal zwei kurze Fragen an Herrn Kaas Elias. Geht natürlich genau in diese Richtung, also praktisch, welche Möglichkeiten gibt es für eine langfristige Finanzierung des Deutschlandtickets aus Ihrer Sicht? Und was sind jetzt eigentlich die Herausforderungen beim Deutschlandticket, insbesondere auch, wenn wir mit Preiserhöhungen konfrontiert sind? Also welche Folgen wird es haben auf die Nutzer und Nutzerinnen?
Danke schön. Vielleicht fangen wir diesmal bei der Beantwortung dieser Fragen alphabetisch beim Herrn Wittke an und gehen mal die Reihe andersrum. Herr Wittke, Sie haben maximal 8 Minuten Zeit.
Ja, vielen Dank. Ich will mit der Frage von Herrn Kröber beginnen. Da ging es um die Schülertransportkosten. Da gibt es eigentlich drei Finanzierungen. Ich fange mal mit dem Unerwartetsten an. Es gibt ja einmal die Schülerinnen und Schüler, die einen Anspruch auf Transport haben zur Schule, wenn sie eine bestimmte Entfernung zur Schule zurücklegen müssen. Und es gibt diejenigen, die eben diese, weil sie zu nah an der Schule dran wohnen, staatliche Finanzierung nicht bekommen. Wir haben vor allem massive Zuwachsraten bei denjenigen, die freiwillig das Deutschlandticket gekauft haben. Das heißt, da zahlen es am Ende die Eltern. Da gibt es keine Zuschüsse. Und da, wo es Zuschüsse gibt, macht es entweder der Schulträger oder macht es zu einem Teil der Schulträger und es macht zu einem Teil das Land. Und das Land macht es erstaunlicherweise nicht aus dem Schuletat, sondern macht es aus dem Verkehrsetat. Das ist eine nordrhein-westfälische Besonderheit. Es gibt einen gemeinsamen Erlass von Schulministerin und Verkehrsminister, aber der Verkehrsminister zahlt. Dann hat Herr Wiele die Frage nach der Auskömmlichkeit dieser 3 Milliarden gefragt. Ja, das ist auskömmlich. Ich will das ganz klar sagen. Und wir brauchten jetzt die Steigerung, um Kostensteigerungen auffangen zu können. Denn wir haben im Bereich der Energie und insbesondere auch der Personalkosten enorme Kostensteigerungen in den letzten 2 Jahren gehabt. Sie haben ja auch gefragt, wie hoch müsste das Deutschlandticket oder wie viel müsste das kosten, damit es ein echter Preis wäre. Den echten Preis wird es nie geben, weil wir haben immer schon Zuschüsse im ÖPNV sowohl vom Bund wie auch von den Ländern, vor allem aber auch von den Kommunen gehabt. Von daher würde das dazu führen, dass die Zuschüsse der unterschiedlichen staatlichen und städtischen Ebenen abgesenkt werden können, wenn man den Preis senken würde. Und dann würde einfach der Zuschussbedarf ansteigen oder man müsste halt die Leistungen einschränken. Also von daher kann es den gerechten Preis nicht geben. Je mehr Geld Sie ins System stecken, umso besser wird die Leistung werden, umso mehr kann geleistet werden. Aber wir wissen auch, ich habe gerade als letzte Bemerkung, als ich das Wort hatte, ja die Anmerkung gemacht, dass wir hier nur über die Bestandsfinanzierung sprechen und nicht über den Ausbau sprechen. Wir werden, wenn wir über den Ausbau sprechen, über eine dritte Finanzierungssäule sprechen müssen. Das werden die öffentlichen Haushalte nicht leisten können und das werden die Fahrgäste nicht leisten können. Bei beiden gibt es Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Und wenn man den Ausbau finanzieren will, braucht man eine dritte Säule. Wenn ich mir die Bemerkung noch erlauben darf, weil zumindest ja ein Tarifpartner hier mit am Tisch sitzt, ich glaube, das muss eine Angelegenheit der Tarifpartner werden. Denn man darf nicht nur bei Tarifverhandlungen über die Höhe des Lohns und über die Länge der Arbeitszeit diskutieren, sondern muss auch darüber reden, wie die Beschäftigten zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Und das sollte man denen dann überlassen. Aber das wäre eine lohnende Aufgabe, sich der Herausforderung zu stellen. Und dann darf eines nicht passieren, das sage ich auch gleich, weil Sie sagten, Herr Wiele, dass Sie Haushaltspolitiker sind. Dann dürfen nicht diejenigen, die bisher finanziert haben, kommen und sagen, dann können wir unsere Zuschüsse zurückfahren, weil wir da neues Geld kriegen. Das neue Geld, was dann reinkommt, das muss dann wirklich für den Ausbau genutzt werden und nicht für die Bestandsfinanzierung. Also das ist ganz besonders wichtig. So, und dann hatten Sie noch das Thema Sicherheit in Bahnhöfen angesprochen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr macht federführend für die drei Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen das Kompetenzzentrum Sicherheit. Und darum kann ich Ihnen sagen, dass die Sicherheit in Bahnhöfen und die Sicherheit in den Fahrzeugen in den vergangenen Jahren rapide zugenommen hat in Nordrhein-Westfalen. Wir führen das unter anderem darauf zurück, dass wir das Personal erhöht haben. Das heißt, zu kritischen Zeiten und zu kritischen Gelegenheiten zusätzliches Sicherheitspersonal in die Züge gebracht haben. Wir setzen auf Videoüberwachung, nicht nur in den großen Bahnhöfen, sondern mittlerweile auch an den kleinen Haltepunkten, die sukzessive mit Videoüberwachung ausgestattet werden. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Sicherheitskräfte, die unterwegs sind, mit Bodycams ausgestattet werden. Das alles hat dazu beigetragen, dass die Sicherheit gestiegen ist. Wir haben ein einziges Problem, wo die Kriminalität oder die, wo wir einen massiven Anstieg zu verzeichnen haben von, ja, ich nenne es mal Unregelmäßigkeiten, weil ich vor dem Wort Kriminalität in dem Zusammenhang vielleicht zurückschrecke. Das ist das Thema Schwarzfahren. Das Thema Schwarzfahren hat um 30% zugenommen im vergangenen Jahr. Darum lehnen wir eine Debatte ab, dass die Strafbarkeit von Schwarzfahren abzuschaffen. Das darf es auf gar keinen Fall geben, denn das wäre die Einladung dazu, noch mehr schwarz zu fahren, als man es zurzeit tut. Ich will an der Stelle nur bemerken, dass nur 5% der Schwarzfahrer tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden. Die anderen zahlen ihre 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt und dann ist gut. Aber da, wo andere Straftaten dazukommen, beispielsweise Beleidigung des Fahrpersonals oder Vandalismus oder anderes, da brauchen wir auch weiterhin den Straftatbestand des Schwarzfahrens und darum die dringende Bitte, dass daran nicht gerührt wird. Das ist der einzige Bereich, wo wir einen Anstieg zu verzeichnen haben. Alle anderen Bereiche sind sinkend, von Beleidigungen angefangen, über Gewalttaten, auch Vandalismus in den Fahrzeugen, das ist deutlich zurückgegangen.
Dankeschön. Dann darf ich Frau Leonhardt für maximal 12 Minuten das Wort geben. An Herrn Pippert und Herrn Waschke wurden keine Fragen gestellt.
Ja, vielen Dank. Vielleicht beginne ich mit der Frage, wie sieht die finanzielle Situation in den Unternehmen aus und wie dringend ist jetzt, dass dieser zehnte Entwurf auch möglichst schnell in die Praxis umgesetzt werden kann und beschlossen werden kann. Und ich hatte es ja eben schon mal auch angedeutet, es ist dringend, die Zeit eilt. Und ich verstehe natürlich auch die Diskussion, die jetzt dahin geht, was kann man noch machen oder wie kann man noch was verbessern und welche Möglichkeiten gibt es noch, das Ganze zu verstärken, um noch mehr Nutzer in den ÖPNV zu holen, was Deutschlandticket. Das wird aber bis Ende dieses Jahres nicht gelingen. Und die Überjährigkeit, die eben so wichtig ist, um die Finanzierung sicherzustellen, sollte wirklich jetzt schnellstmöglich dargestellt werden, damit die Unternehmen ihre Planungssicherheit haben. Denn es ist klar, wenn Sie einen Deckel einsetzen von bislang ja 49 Euro auf Fahrkarten, die vorher 89 oder über 100 Euro gekostet haben, ja, dann ist das eine einschneidende Maßnahme. Dann ist das etwas, was natürlich sofort in der Kassenlage feststeht. Und das heißt, die Unternehmen sind und die privaten Mittelständler waren bislang nicht so intensiv darauf angewiesen. Aber jetzt ist es eben auch so, dass selbst eigenwirtschaftliche Verkehre eben über diesen Deckel dazu gebracht werden, dass sie eben noch mal sehr viel stärker von öffentlichen Mitteln abhängig sind. Und sie haben das Vertrauen auch da reingesetzt, dass diese öffentlichen Mittel kommen und dass wir nicht immer so einen Hickhack haben und nicht immer so eine Diskussion haben. Und deswegen ist es jetzt eben auch so wichtig, dass das hier auch passiert und dass das Signal auch an die Branche geht. Die Überjährigkeit ist geregelt. Und ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Ihr könnt das Ticket auch weiter anwenden. Ja, also zur Frage, wie kommt das Geld hin zu den Unternehmen? Ja, also ich kaufe jetzt in Berlin ein Ticket, fahre damit in München. In München wird die Leistung erbracht, in Berlin habe ich es aber erstmal gekauft. Also die Einnahmeaufteilung, wie kommt das Geld dort zu dem Unternehmen? Da muss man einfach sagen, bislang gar nicht. Also es gibt ja diese sogenannten drei Stufen der Einnahmeaufteilung. Und die erste Stufe hieß ja mal ursprünglich 2023, also ein Rumpfjahr, weil im Mai ist ja das Ticket, hat ja das Ticket gestartet, behält erstmal jeder seins. Und dann werden wir in der sogenannten zweiten Stufe im Jahre 2024 werden wir dann eine Einnahmeaufteilung beibringen, sodass die Unternehmen auch Geld abgeben müssen. Weil man muss ja sagen, im Moment ist es ja so, dass Unternehmen Geld erhalten für ja, also fremdes Geld, was sie verwahren. Ja, weil sie ja das Geld auch wieder abgeben müssten. Eigentlich so ist ja der klassische Bereich der Einnahmeaufteilung. Das wurde jetzt hier so ein Stück weit außer Kraft gesetzt. Wir haben das auch mitgetragen, weil ansonsten glaube ich, das Deutschlandticket nie das Licht der Welt erblickt hätte, weil man hätte nicht innerhalb von 3 Monaten eine Einnahmeaufteilung bundesweit hinbekommen. Und deswegen ist man ja diesen Weg über den sogenannten ÖPNV-Rettungsschirm gegangen, ja sozusagen diese Defizite in der bislang fehlenden Einnahmeaufteilung, die es aber schlichtweg nicht gibt, denn wir sind immer noch in Stufe 1 und wir befinden uns jetzt am 9. Oktober 2024 und müssten eigentlich schon seit dem 01.01.2024 in der zweiten Stufe, also einer Einnahmeaufteilung sein, was wir aber nicht sind, weil es offensichtlich dort Schwierigkeiten gibt, was nicht an den Unternehmen liegt. So, und das gehört zur Realität dazu. Manche Unternehmer haben gar keine Einnahmen. Ich habe also Busunternehmen, die mir sagen, ich habe keine Einnahmen. Bei mir kauft keiner mehr eine Fahrkarte im Bus. Ich kann keine Schülertickets mehr verkaufen. Bei mir ist nichts. So, ich habe keine Einnahmen. Das ist auch vom Ansatz erstmal jetzt nicht grunddramatisch, weil es den Rettungsschirm gibt, der dann sozusagen das Thema ja wieder auch ausgleicht. Aber es ist natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit und man muss auch sagen, dass es ja nicht Sinn der Sache ist, dass da einfach Einnahmen irgendwo verbleiben, obwohl sie längst hätten eben unter denjenigen, die ja die Leistung erbringen, auch hätten aufgeteilt werden müssen. So, und dann hat man einen zweiten Weg, ist man einen zweiten Weg gegangen, jetzt gehe ich in die Richtung Digitalisierung, ist ja auch von Herrn Abel gefragt worden. Wir reden von einem Digitalisierungsschub, das ist richtig. Wir haben keine Papiertickets mehr, wir haben jetzt eine App oder wir haben auch eine Karte. So, und das ist schon mal gut, aber das ist ja längst keine Digitalisierung. Ja, also auch eine Karte ist ja noch nicht wirklich digital. Digital ist für mich etwas, wenn ich ein System habe, was ich nutzen kann. Wenn ich in Amsterdam bin zum Beispiel, dann halte ich mein Handy dort an den Scanner und dann rechnet das anschließend ab, wie viel ich gefahren bin und was ich bezahlen muss. Das ist für mich eine digitale ÖPNV-Welt, von der sind wir leider in Deutschland noch weit entfernt. Und um uns herum haben die anderen Mitgliedstaaten ihre Aufgaben besser gemacht. Da ist das weitaus digitaler. Und diese Digitalisierung hilft den Fahrgästen, den Nutzern, weil sie immer alles dabei haben und nicht ihre Karte vielleicht irgendwo vergessen. Ein Handy hat jeder normalerweise dabei. So, und das ist also für die eben sehr hilfreich. Es ist aber auch notwendig, jetzt komme ich noch mal zu einem weiteren Punkt, für die sogenannte dritte Stufe der Einnahmeaufteilung, die ab 2026 stattfinden wird und muss. Und bis dahin hat man entschieden, dass man nicht wirklich anhand der Leistungserbringung die Einnahmeaufteilung machen will, sondern dass man anhand der Postleitzahlensystematik sozusagen der Kaufenden, der Kundinnen und Kunden eben eine Einnahmeaufteilung festlegt. Da sind wir aber noch nicht. Wie gesagt, das hätte jetzt im 1. Januar passieren sollen, ist aber noch nicht passiert. Das ist ein übergangsweises Szenario, was wir auch als BDO mittragen, wohl wissend aber, dass das sozusagen mit einer leistungsgerechten Einnahmeaufteilung erstmal nichts zu tun hat, weil die Frage, wo ich jetzt mein Ticket kaufe bei der Postleitzahl, sagt ja nichts darüber aus, wo ich denn auch wirklich diese Leistung, bei welchem Unternehmen ich denn im Bus oder im Zug sitze. Das muss man einfach der Ehrlichkeit halber auch mal sagen. Ich höre immer von vielen, ja, das Postleitzahlensystematik sei doch leistungsgerecht. Nein, ist es nicht. So, und es ist jetzt auch kein Wunschgedanke des BDO, dass es leistungsgerecht sein muss, sondern das ist eine ganz klassische Vorgabe der EU-Kommission, die das eben so auch vorsieht, um auch über Kompensation und Ähnliches zu verhindern. Es muss eben das Geld dorthin gehen, wo sozusagen auch die Leistung erbracht wird, denn das sind die Unternehmen, die es dann an der Stelle auch bezahlt bekommen müssen. So, und da sind wir im Moment noch weit davon entfernt. Es gibt aber Vorschläge in den Arbeitsgruppen der Länder, und es ist aber sehr, sehr schwierig, diese Vorschläge zu einem weiteren Digitalisierungsschub da voranzutreiben. Und es gibt einfach wahnsinnige Beharrungskräfte bei einigen, die sagen, wir wollen das einfach immer so belassen, wie wir es jetzt haben. Wir haben eine Einnahmeaufteilung, die vor Ort regeln, das bleibt alles so. Das wird aber nicht funktionieren, weil wir jetzt schon erkennen können, dass wir massive Veränderungen haben in der Nutzung, die sogenannte 17. Schublade touristische Zwecke. Die Unternehmen, die Fahrgäste und Kundinnen fahren nicht nur da, wo sie das Ticket kaufen. Sie fahren damit in Urlaub an die Ostsee. Wir stellen das fest, dass wir in Reiseweiten über 30, 50 Kilometern hohen Anstieg haben. Ja, es war mal als ÖPNV-Ticket gedacht. Wir stellen aber fest, es ist nicht mehr wirklich ein reines ÖPNV-Ticket. Aus meiner Sicht ist das auch nicht schlecht, weil die Menschen ja mit dem ÖPNV und damit auch umweltfreundlich fahren. Aber man muss das dann am Ende auch bei der Einnahmeaufteilung berücksichtigen. Und man kann nicht so tun, als dass ein deutschlandweites, auch für viele Freizeitaktivitäten und Urlaube genutztes Ticket am Ende einfach nur in eine örtliche Einnahmeaufteilung reinfließt und man tut so, als wäre es immer schon so gewesen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man jetzt schon anfängt, weil 2026 ist quasi morgen, dass man jetzt schon anfängt, sich mit dieser Digitalisierung, diesem Be-in, Be-out-System, all dem, was dazugehört. Es gibt noch Beacon-Varianten, dass dann sozusagen man auch gleich erkennt, wo der Fahrgast ist, damit das Ganze auch datenschutzrechtlich konform ist und wir da nicht so ein Tracking haben, wo Menschen also quasi den ganzen Tag über irgendwie getrackt werden, sondern wirklich nur dann, wenn sie in das Fahrzeug einsteigen, wird erkannt, aha, da ist jetzt jemand, der nutzt mein Fahrzeug, dann kann ich das anschließend für die Einnahmeaufteilung abrechnen. Und ich habe auch noch Mehrwerte dadurch. Ich kann zum Beispiel erkennen, ist das Abteil voll, bis hin zu, welche Temperaturen sind da drin, geht die Klimaanlage. Das sind alles Dinge, die kann ich heutzutage schon, können andere Mitgliedstaaten machen, über die App dann eben auch erkennen. Und dann kann ich mein Nutzungsverhalten auch daran anpassen. Und für die Einnahmeaufteilung ab 2026 ist es essentiell. Also wir sehen kein Deutschland-Ticket 2026, wenn es nicht gelingt, eine wirklich an der Nutzung orientierte Einnahmeaufteilung zu machen. Das wird nicht funktionieren. Es wird Klagen geben, es wird Hauen und Stechen geben. Die Unternehmen werden es nicht akzeptieren können, dass man so tut, als bliebe alles bei dem, wie es war, wenn das Nutzerverhalten ganz anders ist und man es aber nicht abrechnen kann bei der Einnahmeaufteilung. Und es gibt diese technischen Möglichkeiten. In der Schweiz, in Österreich wird das schon so betrieben. Es ist auch möglich, in Deutschland zu machen. Die Länder haben das auch erkannt und haben da also auch erste Entwürfe gemacht. Aber wenn Sie mich ehrlich fragen, finde ich, dass es noch viel zu schleppend vorangeht und dass da der Schub vielleicht auch hier aus dem Deutschen Bundestag heraus noch mal getragen werden muss. Das ist ja auch eine Frage der Finanzen. Natürlich kostet eine zunehmende Digitalisierung auch Geld. Das ist aber aus meiner Sicht wichtig für die Zukunft. Und wir können uns auch nicht dieser Digitalisierung, die andere schon haben, immer weiter verschließen. Und dieses Deutschland-Ticket ist jetzt eine Chance. Das hat den ersten Schub gegeben und ist jetzt die Chance, auch wirklich digitaler für den ÖPNV zu werden und damit auch eine faire und nicht einklagbare Einnahmeaufteilung für alle, ob Schiene, ob Bus, wie auch immer, nachher hinzubekommen. Und deswegen werben wir da massiv dafür. Und wir würden uns freuen, wenn beim 11. Entwurf des Regionalisierungsgesetzes da auch eine ganz klare Linie dazu auffindbar wäre, dass die Mittel auch wirklich da verwendet werden und in dieser Form auch verwendet werden, damit sie eben auch dort ankommen, wo die Arbeit geleistet wird, nämlich bei den Unternehmerinnen und Unternehmen. Dankeschön.
Dankeschön. Dann darf ich jetzt das Wort geben an Dr. Knierim für maximal 4 Minuten.
Ja, vielen Dank. Herr Gelbhaar, Sie hatten gefragt nach der Spreizung so eines Jahrestickets. Also was oft so ein Richtwert ist bei Verkehrsunternehmen, bisher gab es ja auch schon Jahrestickets und Monatstickets, ist, dass man sagt, man macht dann, lässt die Leute quasi für 10 Monate statt 12 Monate bezahlen für das Jahresticket. Das wären dann 16,7% und hätte in dem Falle jetzt den Charme, dass man sagen würde, diese 58 Euro monatlich würden sich dann wieder auf 49 Euro monatlich reduzieren. Man könnte also die Botschaft senden, wenn ihr das als Jahresticket nehmt, dann behaltet ihr den bisherigen Preis des Deutschlandtickets. Hätte durchaus einen Charme aus unserer Sicht. Die zweite Frage oder der zweite Teil der Frage war zu dem Familienticket. Da würde aus unserer Sicht auf jeden Fall dazu gehören, dass man Kinder immer mitnehmen kann, weil das ist ja genau das, wo, wie ich beschrieben hatte, sonst die Probleme auftreten. Welches Ticket muss ich jetzt da lösen, für welchen Bereich? Und schön wäre natürlich eine Zusatzfunktionalität, angelehnt an die bisherigen Umwelttickets, dass man sagt, auch Partnerin oder Partner kann man im Freizeitverkehr, also zum Beispiel nach 20 Uhr und an den Wochenenden mitnehmen. Das hat deswegen einen besonderen Charme, weil das ja traditionell eher die Schwachlastzeiten im öffentlichen Verkehr sind. Das heißt, da nimmt man jetzt nicht anderen Leuten noch die Plätze weg, sondern das sind eigentlich die Zeiten, wo man besonders die Leute eher in den öffentlichen Verkehr bringen will. Und gleichzeitig würde man damit eben erheblich dazu beitragen, dass Menschen weniger mit dem Auto fahren und auch ihren Freizeitverkehr auf den öffentlichen Verkehr verlagern. Deswegen ja, wäre das das Modell, was uns dafür vorschweben würde. Einen Aspekt würde ich gerne noch ergänzen, weil wir jetzt immer viel nur über die Kosten, wovon soll das bezahlt werden, sprechen. Tatsächlich ist es ja laut Studien so, dass das Deutschlandticket rein volkswirtschaftlich gesehen, also wenn man die ganze Rechnung aufmacht, sogar Kosten einspart. Also man steckt zwar auf der einen Seite Geld rein, es muss querfinanziert werden, aber wenn man den Nutzen anguckt durch die durchaus vorhandene und stark messbare Verlagerung vom Auto auf den öffentlichen Verkehr, dann spart man eben die externen Kosten dieses Autoverkehrs ein. Und das ist gar nicht so wenig. Also nach den Studien, die sind leicht unterschiedlich, aber gehen doch alle in die gleiche Richtung. Zum Beispiel Krämer und Mietz haben sich damit befasst. Oder es gibt dieses Ariadne-Projekt sehr groß hier in Berlin am MCC. Und die kommen immer so in die Größenordnung, dass ungefähr 400 bis 500 Millionen Pkw-Fahrten pro Jahr verlagert werden. Das ist schon eine ganze Menge. Und von den Fahrten mit dem Deutschlandticket heißt das, sind das zwischen, je nach Rechnung, die sehr konservativen sagen 5%, andere sagen bis zu 12% oder noch mehr, sind tatsächlich verlagerte Fahrten. Also das muss man sich schon noch mal nehmen. So, das ist tatsächlich ein erheblicher Erfolg des Deutschlandtickets. Und ja, Krämer und Mietz rechnen aus, dass damit zwischen 1,7 bis 2,4 Milliarden Euro volkswirtschaftlich eingespart werden durch den Nutzen, die eingesparten externen Kosten und zusätzliche Wertschöpfung bei Handel und Gastronomie. Ich denke, das sollte man schon noch mit im Auge haben. Und sonst ja, wurde mehrmals schon erwähnt, Angebotsausbau ist ganz wichtig. Das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Das ist wirklich das Entscheidende, denn wir holen mehr Leute in den öffentlichen Verkehr. Das wollen wir ja auch. Und wir hatten auch vorher schon ein Wachstum im öffentlichen Verkehr, also vor Corona. Aber das Angebot muss mitwachsen. Das heißt Taktverdichtungen, das heißt neue Linien und speziell im ländlichen Raum auch Reaktivierungen von Bahnstrecken. Und das würde dann auch dazu führen, diese leidige Diskussion, ja, profitieren wir auf dem Land denn davon, ein bisschen abzumildern, weil dann eben auch Menschen auf dem Lande stärker davon profitieren können. Bleibt natürlich die Frage, ja, dritte Finanzierungssäule, wie soll man das Ganze finanzieren? Da gibt es eigentlich ja sogar im Koalitionsvertrag schon ganz gute Antworten drauf, nämlich den Abbau umwelt- und klimaschädlicher Subventionen. Und ja, das wäre was, was aus unserer Sicht nicht in Vergessenheit geraten sollte und was eine gute Möglichkeit wäre zu finanzieren und hätte eben in dem Fall den Charme, dass es eine doppelte Wirkung hätte. Denn das, was ich weniger will, was ich bisher aus Umweltsicht zu Unrecht subventioniere, würde ich nicht mehr subventionieren. Das heißt, das mache ich teurer. Und gleichzeitig mache ich ja damit den öffentlichen Verkehr attraktiver. Und genauso eine Mischung aus Push- und Pull-Maßnahmen, wie das die Verkehrswissenschaftler nennen, die ist eigentlich besonders effektiv, um Leute in die richtige Richtung zu lenken, eben in Richtung der Verkehrswende. Und deswegen ist das was, was wir ja noch mal in Erinnerung rufen und stark propagieren möchten. Danke.
Dankeschön. Jetzt haben wir es, glaube ich. Dann hat jetzt das Wort Herr Kiel-Daragon für maximal 8 Minuten.
Ja, guten Tag von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Einladung. Als Verkehrsreferent des Deutschen Städtetages vertrete ich heute die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Und in der Situation hatte insbesondere Herr Dohnt auch eine Frage an mich gerichtet, nämlich sind die Kommunen und da dann auch ganz gezielt die kreisfreien Städte, die Landkreise, die ÖPNV-Aufgabenträger sind, diejenigen, die Ausfallgaranten sind für das Deutschlandticket. Und da muss man, diese Frage kann man eigentlich sehr kurz beantworten, nämlich nein. Zum einen aufgrund der Haushaltslage der Kommunalen ist das gar nicht möglich, dass wir Defizite von einer halben oder sogar einer ganzen Milliarde auffangen. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, sich über verschiedene Dinge sehr deutliche Gedanken zu machen. Also erstens, wessen Ticket ist das eigentlich, das da eingeführt ist? Der Bund hat das vorläufig eingeführt. Im Gesetz aktuell und unverändert steht, die Länder führen ein Ticket ein. Von dieser Aussage hat ein Bundesland tatsächlich gesetzlich Gebrauch gemacht. Das ist das Land Thüringen. In allen anderen Ländern gilt gesetzlich, regulatorisch gar nichts, sondern eingeführt wird das Ticket von den Kommunen. Und das heißt den Landkreisen und den Städten als ÖPNV-Aufgabenträgern. Auf zwei Wegen, nämlich durch den Erlass einer sogenannten allgemeinen Vorschrift nach den schon genannten europäischen Vorschriften, in der der Ticketpreis als Höchstpreis festgelegt wird, und oder durch die entsprechenden Vertragsanpassungen der heute existierenden Dienstleistungsverträge, in denen ebenfalls dieser Preis als Ticketpreis und entsprechender Höchstpreis eingefügt wird. Mit dieser Aussage, wir finanzieren das bis Ende 2024, treten die Kommunen schon heute in die Haftung. Denn anders als das Erstattungssystem, das aufgrund von Billigkeitsleistungen die 3 Milliarden verteilt und wenn sie aus sind, dann sagt, so, jetzt gibt es nichts mehr, müssen wir in die Haftung rein, weil wir gesagt haben, bis zum 31.12. gilt Höchstpreis 49 Euro. Das heißt, effektiv kann ich die Frage so schon beantworten, wir sind schon in der Haftung und deswegen hat die ein oder andere Kommune auch dieses Ticket, diese Höchstpreisfestlegung auf September befristet gehabt, in der Hoffnung, dass dieser Gesetzentwurf, der für die Finanzierung des Jahres 2024 die nötige haushalterische Sicherheit gibt, verabschiedet wird. Das Land Bayern hatte darauf gedrungen und das als Voraussetzung gemacht. Diese Voraussetzung kommt jetzt relativ spät. Und ich will nicht ausschließen, dass zurzeit der Höchstpreis fortgilt, obwohl diese Höchstpreisfestsetzung gar nicht verlängert worden ist. Also das mag durchaus der Fall sein. Also ich gucke Christine Leonhardt an, irgendwie genau mit der Fragestellung, ob ihre Unternehmen eigentlich momentan auch so auf irgendeiner Nichtregelung fahren und sozusagen eigentlich weiter das Deutschlandticket anerkennen, obwohl die regulativ da zurzeit gar nichts dahinter ist. So, für 2024 wird mit der Überjährigkeit jetzt tatsächlich das Jahr 2024 ausfinanziert. Das passiert wie folgt. Im Jahr 2023 ist ja ungefähr 1 Milliarde übrig geblieben. Warum? Weil wir ja erst im Mai angefangen haben und weil das Ticket auch überhaupt erst hochfahren musste von Mai. Das heißt, wir hatten ja nicht 11 Millionen zahlende Fahrgäste sofort, sondern wir hatten noch alte Altabos und so weiter, bis sozusagen alle umgestellt haben und in dem dann für sie eigentlich auch noch günstigeren Abo sind, vergeht so ein bisschen Zeit, bis alle drin sind. Dadurch haben wir jetzt mit all dem, was wir da haben, einen Zuschussbedarf voraussichtlich für dieses Jahr, der 4 Milliarden überschreitet. Das heißt also 2023 nur 2, in diesem Jahr 4,2 ungefähr prognostisch, will heißen, mit 2 mal 3 Milliarden ist der Kuchen ungefähr gesichert. Das heißt also, da kann man sagen, Haken hinter, wenn jetzt die Überjährigkeit kommt. Für 2025 ist die entsprechende notwendige Entscheidung, weil die MPK ja im letzten Herbst schon gesagt hat, mehr Geld gibt es nicht, weil der Finanzminister seit Mitte des Jahres gesagt hat, der Ticketpreis kann bei 49 Euro bleiben. Nein, andersrum. Er kann erhöht werden und er muss erhöht werden. Und das hat offensichtlich jedenfalls bei keinem seit der Jahresmitte einen Weckruf ausgelöst, dann doch gegebenenfalls noch mal darüber nachzudenken, ob man auch von öffentlicher Seite beispielsweise die Hälfte von 9 Euro durch öffentliche Zuschüsse ersetzt. Das ist nicht passiert. Demzufolge muss jedenfalls der Ticketpreis jetzt so angehoben werden, dass er das Delta deckt. Und auch da dann wieder in der Summe um 1,2 Milliarden. Das heißt also, rein prognostisch kriegen wir jetzt für 25 und 26 eine Deckung hin und müssen nicht als Bürger einstehen. Aber wissen tun wir es sozusagen in einer Abrechnung, die findet 2027 statt. Ja, und dann wird gerade gerechnet, ob Bund, Länder oder irgendjemand vielleicht doch noch was zuschießen oder ob sozusagen das irgendwie vonstatten geht. Ganz schwierig ist die Lage nicht, denn auch ohne dieses Gesetz sind die Mittel, um die es geht, nämlich für 2023 und 2024 ja ausgezahlt, also noch mit den fehlenden entsprechenden Beiträgen für die jetzt noch ausstehenden Monate November und Dezember. Weil die werden jetzt sozusagen in diesem Jahr ja monatlich ausgezahlt. Und das heißt, zurzeit zahlen die Länder Mittel aus, von denen sie nicht wissen, ob sie wegen mangelnder Überjährigkeit zukünftig wieder zurückgefordert werden vom Bund. Also das ist die Situation dieses etwas verspäteten Gesetzentwurfs, was zumindest das Jahr 2024 kurios macht. Also das vielleicht zu der Frage Ausfallbürgschaft. Und jetzt habe ich sehr viel dazu geredet und habe den Herrn Gastel irgendwie nicht bedient mit seiner Frage, nämlich nach Effizienzsteigerungen zu den Verbünden. Das will ich aber gerne ganz schnell noch tun. Also erstens, zurzeit brauchen wir die Verbünde händeringend. Wir brauchen sie, weil irgendjemand muss ja dieses riesige Abrechnungschaos, was hier gerade ansteht, wegen des Deutschlandtickets auch bewältigen. Und da bin ich sehr dankbar, dass VRR oder andere Verbünde das tatsächlich schultern und auch schultern können. Weil die einzelnen ÖPNV-Aufgabenträger, 420 in der Zahl in der Bundesrepublik, die würden das ohne diese Hilfe und in den verbundfreien Räumen jedenfalls nicht ohne weiteres schaffen. Und klar, man kann Effizienzsteigerungen dann herstellen, wenn es letztendlich gar keine Verbundtarife mehr gibt. Wir haben ja beispielsweise der von Herrn Wittke irgendwie nach Köln fährt, der hätte vorher 120 Euro im Abo gezahlt, der zahlt heute 49 und dann zukünftig 58. Der wäre sogar mit 89 Euro noch gut bedient gewesen. Also das müssen Sie sich eben vor Augen führen. Sie unterstützen ja den ein oder anderen Abo-Umsteller, der vom Grundsatz her gar keine Klimawirkung entfaltet, weil er vorher klimaneutral gefahren ist, heute zukünftig das auch tut. Und das macht diese Preisgestaltung und das ganze System jedenfalls durchaus schwierig. Aber vom Grundsatz her, man kann Effizienzgewinne erzielen. Dazu ist dann allerdings sozusagen für das 11. Änderungsgesetz, über das wir hier ja noch gar nicht sprechen und das vom BMDV jetzt vage für März nächsten Jahres angekündigt wird, das müsste dann Lösungen bieten, mindestens für den Beginn des Jahres 2026, damit überhaupt das Ticket fortgesetzt wird, weil nach der Bundestagswahl wird keiner mehr ein Gesetz ändern können, was zum 01.01.2026 gilt. Dessen müssen Sie sich klar sein. Also wenn es keine gesetzliche Änderung gibt, heißt das, unmissverständliches Ende des Deutschlandtickets Ende 2025, weil da steht nichts anderes drin in dem Gesetz. Und deswegen mein dringender Appell, wirken Sie auch auf den BMDV ein, auch diese Änderung zu machen, dann kann man auch langfristig über das Ticket nachdenken und ich hoffe, dass sogar langfristig eine Lösung gefunden wird. Dann kann man nämlich auch mit allen Fragen der Effizienzsteigerung anfangen. Ja, herzlichen Dank, ich habe etwas überzogen.
Vielen Dank, dann haben wir jetzt den Herrn Kaas Elias, auch mit maximal 8 Minuten.
Ja, danke, Herr Vorsitzender, und danke an Herrn Rixinger für die Fragen. Der VCD begrüßt jetzt erstmal grundsätzlich, dass die Novelle des Regionalisierungsgesetzes, so wie sie vorliegt, damit die Gelder von 2023 auf 2024 umgelegt werden können, um zumindest 2024 den Preis des 49-Euro-Tickets, wie wir es nennen, stabil halten zu können. Ebenso vermissen wir, dass es eben die langfristige Lösung in diesem Gesetzentwurf bis jetzt nicht gibt, gerade über 2025 hinaus. Wir sehen da aber eine große Herausforderung, den Preis als auch den gesamten öffentlichen Nah- und Regionalverkehr eben im Rahmen des Deutschlandtickets zu reden, damit gerade für 2026 offen. Wie ich schon angedeutet habe, ist der aktuelle Preis von 49 Euro für uns der richtige. Er ist für uns notwendig, um den Hochlauf des Deutschlandtickets fortzuführen. Laut VDV haben insgesamt 20 Millionen Menschen in Deutschland einmal das Deutschlandticket zumindest gekauft. Und wenn klar ist, dass das Angebot dauerhaft existiert, vor allen Dingen, wenn der Preis stabil bleibt, können sich laut Umfragen mehr Menschen entschließen, das Ticket zu abonnieren. Und dafür braucht es eine lange Phase mit einem stabilen Preis, um mehr Kunden und damit mehr Einnahmen zu gewinnen. Unter anderem hat der VDV in einer eigenen Untersuchung festgestellt, dass das eigentlich mindestens 10 Jahre bereitgestellt werden müsste, damit ein dauerhafter Hochlauf geschehen kann. Und so werden aktuell potenzielle Abonnenten sich überlegen, ob das Deutschlandticket für sich lohnt. Und auch, wie schon heute ein paar Mal angesprochen, auch Unternehmen zögern, das Deutschlandticket als Jobticket anzubieten, wenn unklar ist, in welcher Form gibt es das Deutschlandticket überhaupt 2026. Und schließlich, die Mehrheit der Verkehrsverbünde und Betriebe passt die ihre Tarife bis jetzt zögerlich an. Ich habe jetzt vom VRR gehört, dass er das gemacht hat. Der Hamburger Verkehrsverbund hat das gemacht. Wenn ich mir zum Beispiel den VBB angucke, hier in Berlin-Brandenburg sieht das noch anders aus. Da sehen wir durchaus auch noch Potenziale, das zu steigern. Und solange diese Unsicherheit da ist, werden eben diese ganzen Potenziale leider nicht gehoben. Zur Finanzierung. Bis jetzt ist ja der Zuschuss von Bund und Ländern bei je 1,5 Milliarden Euro gedeckt. Und somit wird sich ja auch jedes Jahr wieder die Frage stellen, wer übernimmt eigentlich die Mehrkosten, die über die 3 Milliarden hinaus entstehen. Und es ist ja heute auch schon mehrfach angesprochen worden, für uns braucht es eine langfristige, verlässliche Anpassung für die Übernahme der Mehrkosten. Und wir sehen hier beide in der Pflicht, sowohl die Länder und entgegen des Gesetzentwurfs eben auch den Bund gefordert, verbindliche Regelungen zu finden, die dem gerecht wird. Und wir fordern, dass die Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern und Gemeinden ohne Nachteile für die Passagiere im öffentlichen Verkehr ermöglicht wird, vergleichbar mit der Aufteilung der Infrastrukturkosten, zum Beispiel für Straßen. Wir sehen zum einen, dass die Länder schauen sollten, wie sie ihre Mittel effizienter einsetzen, Vertriebsstrukturen zusammenführen und Tarife da, wo sie noch nicht angepasst sind, dem Deutschlandticket anzupassen. Aber wir sehen eben auch gerade den Bund als Initiator des Deutschlandtickets als mitgefordert, hier einen Beitrag zu leisten. Warum? Herr Knierim hat ja schon ein paar Beispiele genannt. Gestern ist ja gerade die Studie von Ariadne, des Ariadne-Projekts veröffentlicht worden. Die zeigt unter anderem auf, dass die Anzahl der Zugfahrten auf einer Strecke von mehr als 30 Kilometern um 30,4% gestiegen ist, dass die Nutzung des Autos gleichzeitig um 7,6% abgenommen hat. Damit im Modal Split es auf der Schiene eine Steigerung um etwa 2% gegeben hat und damit auch 6,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden sind. Das entspricht 4,7% der gesamten Emissionen des Verkehrs. Wir sehen damit durchaus, dass das 49-Euro-Ticket eine verkehrs- und klimapolitische Wirkung entfaltet. Wir haben selber auch mit der Klimaallianz und der Arbeiterwohlfahrt eine eigene Studie veröffentlicht, die noch mal dargestellt hat, wenn 10% des Verkehrs von der Straße auf den ÖPNV verlagert werden, kann man etwa 19 Milliarden gesellschaftliche Euro Kosten, gesellschaftliche Kosten sparen und spart sich auch zugleich etwa 6 Milliarden Tonnen CO2 ein. Und das ist damit dann auch ein Beitrag, der gesamtwirtschaftlich, volkswirtschaftlich sich rechnet, die Klimaschutzziele des Bundes erfüllen zu können. Und damit ist das eigentlich ein Instrument, was wir sehen, was fortgeführt werden müsste, um diese Ziele zu erreichen. Zum anderen werden auch laut Bundesverkehrsministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 25 Milliarden Euro jährlich in den Verkehr fließen. Und wurde festgestellt, dass damit eben auch die Klimaschutzziele des Bundes selber konterkariert werden. Und wir sehen damit die nachhaltige Mobilität noch nicht auf den richtigen Weg. Der Koalitionsvertrag sieht ja vor, umweltschädliche Subventionen abzubauen. Aktuell ist da uns von Seiten der Bundesregierung nicht bekannt, welche Maßnahmen sie machen. Aus einzelnen Fraktionen haben wir Vorschläge gehört, die es jetzt aber auch noch nicht den Weg in eine entsprechende Regelung gefunden haben. Für uns als VCD ist wichtig, dass es ein verlässliches Leistungsangebot gibt. Das gehört für uns zur Daseinsvorsorge. Denn nur wenn das dauerhaft ein verlässliches Angebot sowohl in der Stadt als auch im Land gibt, mit einem stabilen Preis, werden sich mehr Menschen bei der Entscheidung des Wohnortes und der Anschaffung von Pkw überlegen, ob sie ein Zweit-, ein Dritt-Pkw, wie es Herr Waschke gesagt hat, sich anschaffen oder sich zukünftig überlegen, ich habe eine Möglichkeit, regelmäßig von meinem Ort wegzukommen. Dafür brauche ich dann nur noch ein Pkw in meinem Haus, halt im ländlichen Raum, aber nicht mehr zwei, drei. Wir sehen die Schweiz hier als Vorbild, wo auch der Bund eben in den regionalen und kommunalen Verkehr mitfinanziert, wenn Kommunen das beantragen. Und letztlich unser Ziel ist die Mobilitätsgarantie, wie sie ja auch zum Beispiel in Baden-Württemberg jetzt angestoßen worden ist, um eine verlässliche Verbindung bundesweit zu haben und Orte zum Beispiel ab 200 Personen mit einem stündlichen Angebot zu versehen, um eine verlässliche Alternative zum eigenen Pkw zu haben. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann darf jetzt die Runde abschließen. Der Herr Görnemann mit maximal 8 Minuten.
Vielen Dank. Ich darf vielleicht so weit auch als letzter Redner hier zusammenfassen, dass wir die Einigkeit, denke ich, schon haben, das Deutschlandticket als Erfolg zu werten, mit entsprechenden Fragen, auch unseren Statements, welche Themen aber dafür für die Zukunft anstehen. Lassen Sie mich den Blick nach vorne deshalb wenden, gerade wenn es um die dritte Finanzierungssäule geht. Und darauf liefen ja auch die Fragen letztlich mit hinaus, ob von Herrn Kröber oder auch zur Reaktivierung von Strecken. Das ist nicht umsonst zu haben. Im Unterschied zur Straße funktioniert die Schiene eben etwas anders, dass eben einzelne Strecken eben nicht automatisch auch linear entsprechende Leistungsfähigkeitssteigerung hervorbringen. Denn das Schienennetz wird durch die Knoten bestimmt. Und die Knoten sind heute überlastet. Wir haben einfach immer wieder den Fehler gemacht, dass wir Leistungssteigerungen, egal ob durch Reaktivierung von Nebenstrecken oder aber durch entsprechende Kapazitätssteigerung, durch Doppelstockzüge, durch längere Behängung, in den letzten 30 Jahren einen großen Erfolg in den Nachfragezahlen bereits erreicht haben. Dieser Erfolg ist gefährdet, weil wir am Ende sind mit den Möglichkeiten und Optionen, die wir haben. Ich kann jedem nur raten, am Freitagnachmittag mal in Dortmund, in Hannover, in Würzburg, in Mannheim umzusteigen. Wie man sich weitere Steigerungen noch vorstellen will oder mag, bleibt ein Rätsel. Wie man in vollkommen überfüllte Doppelstockzüge noch mehr Fahrgäste bekommen will, eine dritte Etage in den Doppelstockzug einziehen, ist der gängige Witz von Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern. Das heißt, es ist auch Ihre Aufgabe, wenn wir eine solche Tarifmaßnahme als Erfolg ansehen, eben auch in die Infrastruktur der Schiene eben zu gehen und diese Infrastruktur entsprechend weiter zu fördern. Und da sind Sie, mit Verlaub, wenn man in den Infrastrukturzustandsbericht der Deutschen Bahn geschaut haben, sind wir alle offenbar ja in den letzten Jahren irgendwie deutlich in das Licht geführt worden. Denn erst mit Philipp Nagel und mit anderen Kollegen, die mit Werbe sich jetzt der Infrastruktur der Deutschen Bahn widmen, stellen wir ja fest, dass die Infrastruktur bei weitem nicht so gut ist, wie sie in den letzten Jahren immer dargestellt wurde. Das ist auch Verantwortung der Länder. Offenbar waren die Länder nicht laut genug und waren die Länder auch nicht deutlich genug, in den letzten Jahren klar deutlich zu machen, dass die Pünktlichkeitsdilemmata, dass die Qualitätsdilemmata, die wir ja schon die letzten Jahre auf der Schiene erlebt haben, ihre Ursachen in erster Linie darin haben, dass die Infrastruktur nicht ausreichend ist, dass Überholung von verspäteten Fernzügen an der Tagesordnung steht, dass entsprechende Anlagen nicht zur Verfügung steht, Züge vorzubereiten, zu behandeln, dass entsprechende kurzfristige Sperrungen erfolgen mussten, dass eben entsprechend Infrastruktur und Optionen und Möglichkeiten, Züge zu betreiben, eben unzureichend in den Grundlagen da waren. Und deshalb unser Appell, unser klarer Appell, einerseits an den Bund natürlich, konzentrieren Sie sich mehr auf die Knoten. Diese sogenannten Hochleistungskorridorsanierungen stellen wieder den Zustand her, der als normal angesehen werden soll. Das ist keine Investition für eine Steigerung in die Zukunft. Und solange Strecken wie Dortmund-Münster beispielsweise eingleisig sind, wo jeder Laie immer vom Baum fällt, wenn man über das Kamener Kreuz auf sechsstreifigen Autobahnen unterwegs ist, dass die parallele Haupteisenbahnstrecke eingleisig weiter ist, auch wenn es Absichten jetzt gibt und auch wenn es erste Unterzeichnungen gibt, sie wird noch viele, viele, viele Jahre eingleisig bleiben. Haben wir weiter Themen, die an den Bund zu adressieren sind, genauso wie wir Themen haben, die an die Länder zu adressieren sind. Und da gehen eben auch ein Großteil der Regionalisierungsmittel hin. Ich darf darauf hinweisen, Investitionen auf Kundenwunsch werden durch die Länder in erster Linie angestoßen, wenn es darum geht, weitere Bahnsteige, Leistungsfähigkeitserweiterungen durch Infrastruktur, durch Weichen, durch Abstellanlagen, durch Treppenanlagen, Fahrgastinformationen. Das sind bei DB Infrago alles Investitionen auf Kundenwunsch. Und damit geht auch einher, dass wir natürlich Anschlussbeziehungen herstellen zu Bussen, zu Busbahnhöfen, alles Themen, die die Länder entsprechend herstellen. Wir haben großen Erfolg in vielen Bundesländern mit der Marke Plusbus oder auch Landesbus, dass wir jenseits der Schiene in einer vergleichbaren Qualität SPNV quasi auf die Straße bringen, mit ÖPNV überregional entsprechende Busverbindungen herzustellen. Das sind Mittel, die die Länder entsprechend dann dort aufstellen. Alles Möglichkeiten, Regionalisierungsmittel dafür zu nutzen. Da wir 16 ÖPNV-Gesetze haben, ein Ergebnis der Bahnreform von 1994 und 96 in den Stufen, haben wir da unterschiedliche Ausprägungen. Ich darf um Nachsicht bitten, keine Zahlen hier jetzt zu nennen. Die Länder geben das an das Bundesverkehrsministerium bekannterweise zurück. Das Bundesverkehrsministerium stellt die Verwendung der Regionalisierungsmittel zusammen und Ihnen ja hier im Bundestag zur Verfügung. Ich darf abschließend noch sagen, ich finde das ja gut, auch so zu denken, Strecken zu reaktivieren. Nein, eine Strecke zu reaktivieren, je nach Zustand, ist manchmal teurer, als sie neu zu bauen. Es gibt durch ehrenamtliches Engagement einzelne Strecken, die sind in einem sehr guten Zustand. Dort haben sich Verbände, Vereine Jahre, Jahrzehnte lang engagiert. Da ist es dann etwas einfacher. Es gibt aber genauso Strecken, die waren nie im Besitz oder im Betrieb der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen Reichsbahn, sondern sind noch von den Strukturen her Landeseisenbahn oder preußische Staatsbahn. Mit einer solchen Infrastrukturzustand, alle 300 Meter ein Bahnübergang beispielsweise, das ist so teuer, das zu reaktivieren, dass man wirklich einen Neubau eigentlich da besser ansieht. Über Streckenreaktivierung entsprechende Verschiebungen aber von Kapazitäten hinzubekommen, ich traue mir zu, das Streckennetz in Deutschland sehr gut zu kennen, vielleicht nicht hundertprozentig, aber doch zu 90%, ist mir nirgendwo bewusst, dass das irgendwo funktioniert. Aber mit der Botschaft, lassen Sie mich schließen, achten wir darauf, dass wir bei dem Erfolg des Deutschlandtickets nicht den Anschluss verlieren, Investitionen, weitreichende Investitionen in das Streckennetz zu tätigen und die entsprechende Unterstützung auch für die Verkehrsunternehmen auf der Schiene klarzumachen. Da ist noch viel Luft. Ich darf erinnern, in der Schweiz fahren 16 Wagen Doppelstockzüge im Nah- und im Fernverkehr. Da sind wir weit, weit von entfernt. Wir in Deutschland fangen aber an, dass wir nur Bahnsteige für 5 Wagen teilweise an den Strecken haben und damit viel, viel Potenzial noch liegen lassen, was aber enorme Investitionen einfach bedarf in den nächsten Jahren in das Streckennetz und, lassen Sie mich noch mal deutlich sagen, in die Knoten des Streckennetzes der DB Infrago in den nächsten Jahren zu investieren. Und da stehen die Länder selbstverständlich zur Verfügung, mit entsprechender Bereitschaft weitere Angebote dann auf diese Investitionen zu setzen und weitere Verkehre zu verdichten. Ich denke, klar ist, ein Stundentakt hat sich etabliert, auch in den letzten 20 Jahren ist auch ein Riesenerfolg, entsprechende Nachfrage zu generieren. Wir stellen aber auch fest, dass heute oftmals ein Stundentakt schon nicht mehr ausreichend ist und dass wir da entsprechende Verdichtungen auch bringen müssen, damit die Menschen bereit sind, von früh bis spät, und da sind wir bei der Daseinsvorsorge als letzten großen Punkt, eben ÖPNV, SBNV anzubieten und diesen eben entsprechend auch auskömmlich finanziert zu haben. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich darf mich recht herzlich bei Ihnen, Frau Leonhardt, und meinen Herren bedanken, dass Sie da waren. Und jetzt werden wir natürlich das, was Sie uns alles mit auf den Weg gegeben haben, auch in die Beratungen tragen, sowohl im Ausschuss als auch in den Fraktionen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und eine gute Woche und schließe jetzt die Sitzung.